Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Linus Strafzau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael
Schifrin. Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 578. Es geht los mit Fußball, mit einer fantastischen Runde. Nach längerer Zeit mal wieder bei vom Kicker. Das ist Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas.
Guten Morgen, hallo.
Dann haben wir unseren Musikexperten, aber Fußball und Football natürlich auch, Andreas Renner von DAZN. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen.
Und dann einen ehemaligen Footballspieler, wie ich vor kurzem erst davor. Ich glaube, Jonas, du hast mir schon mal gesagt, Jonas Friedrich, schönen guten Morgen. Aber ich meine, du hättest schon mal erwähnt, dass du aktiv auch Football gespielt hast.
Also möglicherweise habe ich das schon mal erwähnt. Ich habe es auf jeden Fall nie verheimlicht, aber auch nie groß promoted. Also jetzt weiß ich auch nicht. Aber es stimmt, ja.
Es ist da von zwei Positionen die Rede. Wir wissen ja, Günther Zapf hat alles gespielt bis zum Präsidenten. Welche Positionen hast du inne gehabt beim Football?
Ich war Running Back und Linebacker bei den Holzgerlingen Saints, die möglicherweise... Da noch jemand kennt. Nein, es ist ein wunderbarer kleiner Verein im Schwäbischen, der mittlerweile Holzgerlingen Twister heißt. Es ist ewig her. Wir reden über Anfang, Mitte der 90er. Es ist schön, dass ich mittlerweile von früher erzählen darf.
Andreas, klingelt das bei dir irgendwas?
Ja, also der Holzgerlingen Twister, der schwebt momentan so zwischen, wenn ich da noch auf dem aktuellen Stand bin, zwischen dritter und zweiter Liga. Also die sind schon nicht allerunterstes Level. Ich weiß jetzt nicht, wie das Anfang der 90er war. Das kann man nicht so gut vergleichen mit dem Ligakonstrukt, das es da heute gibt. Aber ja, also Holzgerlingen als Footballclub ist bekannt. Die haben auch durchaus Erstligaspieler dann produziert, die dann anschließend bei den Stuttgart Scorpions gespielt haben. Und ja, die sind ja jetzt auch in der zweiten Liga wegen ELF und so weiter und so fort. Müssen wir nicht länger ausführen.
Ja, aber es gibt's ja noch. Großartig. Belegt damit. Jonas, du hast die letzten drei Spiele des FC Bayern München. Ich bin mit Thomas im Vorgespräch kurz einmal draufgekommen. Also mir war gewahr, dass du für Amazon das Spiel gegen Barcelona kommentiert hast. Dann warst du in der Konferenz am Samstag bei Sky, als die Bayern in Augsburg 0-1 verloren haben. Aber auch das 2-2 hast du begleitet, der Bayern zu Hause gegen Stuttgart. Ist das eine Ergebniskrise, die die Bayern haben? Außer gegen Barcelona natürlich, da war es ja umgekehrt. Da muss es zur Halbzeit bei aller Bescheidenheit, sage ich als Barcelona-Fan, mindestens 2-0 für Barcelona stehen. Oder ist das eine größere Krise, die du ausmachst?
Ich würde es irgendwo in der Mitte belassen wollen. Also es ist keine reine Ergebniskrise, weil natürlich ist es schon so, dass drei Unentschieden in Folge plus eine Niederlage in Augsburg. Das ist jetzt kein reiner Zufall mehr. Im Gegenteil, es ist so eine Mischung aus zu locker genommen, nicht mehr die hohe Energie aufgebracht, aber schon auch so ein paar, sagen wir mal, strukturelle Themen. Es gibt schon auch auf einzelnen Positionen oder bei einzelnen Spielern schon auch echte Formkrisen. Ich würde Mané dazu zählen, ich würde Gnabry dazu zählen. Ich würde ein paar Ungereimtheiten aufwerfen. Auf der anderen Seite, die ganz große Krise, die man jetzt mehr oder weniger gefühlt wahrnimmt, also da bin ich halt auch null dabei. Es ist sehr früh nach wie vor in der Saison. Das Verrückte bei den Bayern ist, dass es zum Schluss immer auf ein paar Spiele im Februar, März, April ankommt. Das ist glücklicherweise noch ein bisschen hin. Insgesamt glaube ich, dass es ein kleines Leistungsloch ist, das schon ein paar Fragen aufwirft und man sollte es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber all in all können wir den nationalen, den sportlich nationalen Notstand können wir noch ein bisschen können wir noch ein bisschen warten, bis wir den ausrufen.
Thomas, was ist die größte Frage aus deiner Sicht von den Fragen, die Jonas angesprochen hat?
Ja, möglicherweise die Nachlässigkeiten, die sich eingeschlichen haben ins Spiel, meiner Ansicht nach. Ich nehme mal als Gradmesser dafür, wie eine Mannschaft so beieinander ist, ob sie in der Lage ist, erstmal Chancen herauszuspielen. Weil wenn das einer Mannschaft gelingt, dann steckt eigentlich in den meisten Fällen ein Plan dahinter. Und erst recht bei so vielen Torchancen sollte das oder müsste das so sein, die sie jetzt da auch in den letzten Spielen, Augsburg und Stuttgart auch inklusive, aber natürlich vor allem gegen Gladbach, da vergeben haben. Das ist also erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, dieses Herausspielen der Chancen. Aber das, was Jonas eben auch zu Recht angesprochen hat, gegen Stuttgart war es dann das erste Mal zu sehen, in Augsburg hat es sich fortgesetzt. Diese ja, Trainer von der absoluten Gier oder Geilheit, das Tor machen zu wollen oder wie auch immer, das hat gefehlt, beides. Und auch irgendwie, ja, dann es wurden zu oft viele falsche Entscheidungen getroffen beim vorletzten oder letzten Pass. Und das hört sich, wenn der Trainer das dann sagt hinterher, hört sich das immer so ein bisschen nach Ausrede an. Aber es war halt tatsächlich so, dass sie in Strafraumnähe dann sehr oft falsch entschieden haben oder schlampig gespielt haben. Das, was bis dahin wirklich auch schön anzusehen war, auch gut rausgespielt war, wurde eben einfach nicht zu Ende gebracht. Und da es nun mal leider, sage ich manchmal, im Fußball keine B-Note gibt, ist das alles uninteressant, was zwischen den Strafräumen ist, sondern nur, was in den Strafräumen dann sich abspielt, wird letztlich dann entscheidend. Und da haben sie in den letzten Spielen sowohl offensiv wie defensiv, wenn ich an das Freistoßtor dann für Augsburg denke, nicht so konsequent gehandelt, wie es eben nötig ist, um Spiele auch in der Bundesliga zu gewinnen gegen spielerisch limitierte Mannschaften, aber eben auch Mannschaften wie Augsburg und Stuttgart, die dann alles reinwerfen und sich dann auch diesen Punkt respektive diesen Sieg irgendwo dann auf eine Weise verdient haben, auch wenn es, wie eingangs gesagt, das Chancenverhältnis in keinem der Spiele eigentlich hergegeben hätte, dass Bayern verlieren müsste oder nicht.
Andreas, ich komme gleich zu dir, aber ich habe jetzt, weil der Thomas das wirklich pfeilgrad sagt, ich habe die Konferenz mir am letzten Samstag angeschaut und Jonas, ich meine dich wörtlich zu zitieren, dass du eigentlich genau das gesagt hast, was Thomas jetzt gemeint hat, nämlich, dass Augsburg diesen Sieg auf eine gewisse Art und Weise verdient hat. Und da möchte ich kurz nachhaken, weil wenn Bayern so einen Chancenplus hat und also allein Sané hätte er 2-3 machen müssen, vielleicht dürfen, wie kann man das dann rechtfertigen? Also die haben 1-0 gewonnen, ein Tor mehr geschossen, ist verdient. Aber wie verdient war es denn wirklich? Darf man das überhaupt sagen? Natürlich darf man sagen, weil du es getan hast.
Weil das klingt komisch, aber es stimmt halt alles. Also letztlich ist es so, ich 100% bei Thomas, es gab einfach gefühlt 10-mal in diesem Spiel jetzt für Bayern die Situation, Platz ohne Ende, schneller Konter. Und du hast dich innerlich, also ich habe mich innerlich eigentlich schon drauf eingestellt, okay, jetzt klingelt's gleich. Weil eigentlich Überzahl Bayern, 4-3, 4-2. Und erstaunlicherweise haben sie es immer geschafft, den vorletzten Ball meistens schon einfach so unsauber zu spielen, dass es gar nicht zu einer eigentlichen Torchance kommt. Deswegen ist es zum Schluss so, wenn du wirklich konkrete Torchancen nimmst, kommst du immer noch bei 4 raus. Die Gikiewicz an dem Tag, der war übermenschlich, die Gikiewicz an dem Tag halt auch noch wegnimmt. Das heißt eigentlich, das Chancenverhältnis, es hätte ein richtig übler Tag für Augsburg sein können. Warum ist es trotzdem ein verdienter Sieg für Augsburg? Erstens, weil der Torwart üblicherweise auch zur Mannschaft zählt. Zweitens, weil sie ihr eigenes Spiel halt auch wirklich durchgebracht haben. Die sind extrem mutig aufgetreten. Die sind extrem weit vorne draufgegangen, haben ekelhaft gespielt. Also das war ekelhaft im sportlich besten Sinne. Die sind schon echt robust, nennen wir es mal robust, in den Zweikampf, haben aus meiner Sicht das ein oder andere Mal Glück gehabt. Hey, und dann haben sie halt, ich meine, die haben mit 4 Stürmern gespielt. Das war schon echt, das muss man erstmal bringen gegen den FC Bayern. Und sie haben mit ihren Mitteln auch natürlich richtig gute Chancen rausgespielt. Und deswegen waren sie halt das eine Tor besser. Vulgo verdient.
Okay. Andreas, wenn das Wort Geilheit fällt, denke ich bei Bayern München natürlich immer an Thomas Müller. Bisschen auch an Joshua Kimmich. Läge es nicht in deren...
Da darf ich dir mal gleich sagen, ich nicht. Das Wort Geilheit fällt
nein, nicht an Thomas Müller. Nein, aber Geilheit auf den Sieg. Ja, das ist ja das, was ich hier gerne... Und ich bin extrem weit davon entfernt, ein Bayern-Fan zu sein. Aber ich finde es halt immer noch so faszinierend, wie hungrig Thomas Müller... Um jetzt nicht das Wort geil zu gebrauchen, wie hungrig Thomas Müller immer noch auf den Sieg ist. Und liegt es jetzt nicht in der Verantwortung von genau diesen beiden, nämlich von Kimmich und von Müller, dass sie die Jungs mitreißen, wie Mané, ich weiß nicht, De Ligt, das muss einen Grund gegeben haben, warum Juventus den, vielleicht war es nur die Kohle, aber auch jemanden wie De Ligt da abzuholen.
Es gibt auf jeden Fall Gründe, warum Sadio Mané und Matthijs de Ligt in München spielen. Ich glaube, bei Mané wäre der Punkt nicht, dass der keine Leistung gebracht hat, sondern dass der in relativ hohem Fußballalter ist und Liverpool da halt jetzt auch einen Verjüngungskurs fährt. Und bei de Ligt ist das Problem gewesen, der hat tatsächlich bei Juventus nicht durchgehend überzeugt, hatte sich nicht gegen Chiellini und gegen Bonucci durchsetzen können, und die sind ja beide bekanntlich 35 plus gewesen in dieser Zeit, und da hat er auch nicht regelmäßig gespielt. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass man, also das sind alles Spieler, die wirklich starke oder herausragende Qualitäten haben, aber trotzdem Spieler, bei denen es auch in kleine Einschränkungen, kleine oder größere Einschränkungen gibt. Ja. Was jetzt das Vermitteln von diesem unbedingten Willen angeht, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass Thomas Müller bei allen Qualitäten, die er hat, ja, wenn ich jetzt ein Scout wäre und würde den irgendwo rumrennen sehen auf dem Platz und guck erstmal auf Größe, Gewicht, schau auf Athletik, schau auf Technik und so weiter und so fort, dann würde ich Thomas Müller nicht, also der würde mir nicht sofort ins Auge fallen als einer, der herausragende Qualitäten hat. Der braucht halt genau diesen extremen Hunger auf Erfolg, um wirklich auf diesem Niveau Top-Leistung zu bringen. Das ist bei ihm die Basis des Spiels, und das gilt auch in gewisser Weise für Joshua Kimmich. Und ein Sadio Mané und ein Leroy Sané zum Beispiel, das sind andere Sorten von Spielern, die haben, sieht man auf den ersten Blick, was sie besonders macht. Dadurch ist das auch eine andere Herangehensweise ans Spiel. Und ich weiß nicht, ob man das, was Thomas Müller braucht und machen muss, um erfolgreich zu sein, auf die anderen übertragen kann. Dass das natürlich dann emotionale Leader sind, die versuchen, die Mannschaft mitzureißen, ganz klar. Wir vergleichen die halt so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Und wenn du jetzt dann den beiden, also Kimmich und Thomas Müller, quasi die Verantwortung aufdrückst dafür, dass sie die anderen gefälligst in den Hintern treten sollen, dass die ihre Leistung bringen. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang angebracht ist, weil beim FC Bayern sind so viele herausragende Fußballspieler dabei. Also es ist mir halt ein bisschen zu leicht zu sagen, in so einer Situation, wie es sie derzeit gibt, dass es dann schlicht und einfach nur daran liegt, dass dann der Wille fehlt. Und wir haben ja jetzt auch bei dem, was Thomas und was Jonas erzählt haben, haben wir ja auch schon gehört, dass das möglicherweise ein Teil des Problems ist, dass man manche Situationen vielleicht zu leicht nimmt in der Fußball-Bundesliga. Naja, wenn das wirklich das größte Problem ist, dass sie manche Situationen zu leicht nehmen, wenn sie sehr schnell merken, dass es dann nicht mehr funktioniert, und dann vermute ich mal, wird es Lösungen geben, dass die Mannschaft das Niveau durchgehend abruft. Aber lass mich mal so sagen. Jede Fußballmannschaft, praktisch jede Fußballmannschaft, geht durch eine Saison und hat eine Phase wie die der FC Bayern jetzt hat. Manche haben drei davon, das ist dann sehr schwierig. Ja? Aber beim FC Bayern gab es tatsächlich Spielzeiten unter Pep Guardiola oder Jupp Heynckes in der Vergangenheit, wo das nicht passiert ist. Aber es ist trotzdem zum gewissen Grad normal, dass es vor allen Dingen dann im Herbst, da hatten die Bayern auch schon öfter mal Phasen, wo es nicht so gut lief, dass sowas dann halt mal passiert. Deswegen würde ich das nicht überdramatisieren. Da kann man jetzt drüber reden. Union Berlin hat 5 Punkte Vorsprung. Ja, waren vor 2 oder 3 Jahren Dortmund, glaube ich, mal 7 Punkte vorne. Und das war innerhalb von 3 Wochen weg alles. Also, ja. Die Bayern haben eine schwierige Phase gerade. Zum Glück haben die auch mal eine schwierige Phase. Und ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass die das einigermaßen in den Griff kriegen. Was man natürlich aber trotzdem immer mitbekommt, ist, wir machen hier Sportjournalismus und der Sportjournalismus hat 2 Phasen. Eine gute, wenn der FC Bayern sehr erfolgreich ist. Und dann kann man viel über die Bayern schreiben. Und eine sehr gute, wenn der FC Bayern nicht erfolgreich ist, da kann man noch mehr über Bayern schreiben. Das ist Sportjournalismus in Deutschland. Wir beteiligen uns ja auch daran. Und ja, vielleicht ist es sogar manchmal ein bisschen zu viel.
Darf ich ganz kurz bei 2 Sachen einhaken? Zum einen Thomas Müller, weil du das ansprichst. Wenn ich ein unbedarfter Scout wäre und ihn anschauen würde, würde mir als erstes seine hohe Spielintelligenz auffallen. Durch diese, finde ich, hebt er sich auch schon sehr von anderen teilweise ab. Das ist nicht umsonst so, dass er da teilweise als spielender Co-Trainer sozusagen auf dem Platz bezeichnet wird. Und was Mané angeht, weil du Liverpools Umbruch, vermeintlichen Umbruch nenne ich es jetzt mal, ansprichst, ja, sie verjüngen, aber Jürgen Klopp war nicht erfreut, als er erfahren hat, dass Mané gehen will und auch letztlich dann einen neuen Verein gefunden hat. Ich würde das jetzt nicht in die Richtung verstehen wollen oder lenken wollen. Liverpool wollte sich von Mané trennen, das wollten sie sicher nicht. Und ich gebe zu, wenn ich hier gerade Bayern-Spiele schaue, reibe ich mir auch die Augen, weil ich sage, so kenne ich Mané nicht. So schwach war er in Liverpool nicht. Aber gerade weil ich das weiß, denk ich auch, dass es sehr schnell wieder so sein wird, dass er einfach zu dieser Form zurückfindet. Und dass er jetzt einfach mal eine Delle in seinen Leistungen hat, was auch mal völlig normal ist, auch bei so einem Star. Und aber das Grundvertrauen in seine eigentlichen Fähigkeiten, glaube ich, sollte man aufrechterhalten.
Und wenn ich vielleicht noch eine Sache anfügen darf, weil das haben wir jetzt noch nicht besprochen. Ich weiß nicht, ob das die nächste Frage gewesen wäre, Jens, nur ein großes Thema ist ja, Robert Lewandowski ist nicht mehr da. Robert Lewandowski, der auch nicht mehr der Jüngste ist, der trotzdem Tore garantiert hat über die letzten Jahre für alle Mannschaften, für die er gespielt hat und jetzt auch in Barcelona wieder regelmäßig trifft, außer gegen die Bayern. Aber Robert Lewandowski, auf den war das Bayern-Spiel natürlich auf eine gewisse Art und Weise zugeschnitten. Das muss es sein, wenn du so einen Mittelstürmer hast, der sicher auch spielerisch ein bisschen was beiträgt, aber dessen Hauptqualität natürlich der Abschluss im Strafraum ist. Und jetzt hast du halt diese Sorte von Stürmern nicht mehr. Und der Punkt ist nicht, dass das nicht so funktionieren kann. Auch wenn der FC Bayern über die Jahre und über die Jahrzehnte eigentlich meistens fast immer einen klassischen Mittelstürmer hatte. Aber das bedeutet halt auch, dass das ganze Mannschaftsgefüge sich verändern muss und man muss die Spielweise umstellen. Und sowas ist ein Entwicklungsprozess und sowas dauert dann auch mal und wäre auch eine Erklärung dafür, dass viele Sachen halt noch nicht so ineinander greifen und der ein oder andere eine Leistungsstelle hat, weil es werden halt jetzt möglicherweise andere Dinge gefordert als vorher und es ist eine andere Ausrichtung in der Offensive und auch das ist sicher ein Teil von einem Prozess, wo man dann aus Sicht der Bayern hoffen muss, dass man das möglichst schnell hinbekommt. Ist keine Frage, sie haben auf jeden Fall viele Leute, die Tore schießen können in diesem Kader. Aber die müssen jetzt halt woanders herkommen und das ist eigentlich auch normal, dass das nicht von heute auf morgen dann so funktioniert, als wäre nichts gewesen.
Wir sind noch lange nicht fertig mit der Bundesliga, mit dem Fußball. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann habe ich eine wunderbare Frage für unter anderem Jonas Friedrich.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 578, Sportradio 360, weiter geht's mit Fußball. Mit Jonas Friedrich, mit Thomas Böck und mit Andreas Renner. Und so toll ist die Frage gar nicht, aber ich hoffe, dass niemand abgesprungen ist. Aber Jonas, ich habe ein durchaus bemerkenswertes Foto gesehen vom Oktoberfest. Und ich weiß schon, dass die Bayern da sicherlich Sponsorenverpflichtungen gehabt haben und vielleicht nicht alle gerne hingegangen sind. Aber da sitzt also Oliver Kahn mit Begleitung und Julian Nagelsmann mit Begleitung. Und wenn irgendjemand einigermaßen erfreut ausgeschaut hat, dann waren es die zwei Begleitungen. Also Kahn und Nagelsmann ganz sicher nicht. Siehst du denn Julian Nagelsmann in irgendeiner Art und Weise in Gefahr in seiner Position als Cheftrainer des FC Bayern München?
Ich weiß genau, welches Foto du meinst, und mich hat's auch wirklich, ich fand's auch ganz, ganz großartig.
Die waren doch nicht freiwillig dort, oder? Die waren nicht freiwillig dort, hast du gesagt.
Genau so ist es. Also ich würde auch Hasan Salihamidžić auf jeden Fall damit reinnehmen, weil alle drei gucken und fragen sich in diesem Foto, was mache ich hier? es ist so eine wunderbare Gefühlsbildschere. Die haben alle erkennbar keine Lust, da zu sein. Und dann ist halt tatsächlich so, dass die Begleitungen, die weiblichen, sich halt mordsmäßig rausgeputzt haben für diesen Anlass. Das ist ja ein total großes, erfreuliches und gesellschaftliches Event. Und aus ihnen strahlt sozusagen die Lust an der Publicity, das unterstelle ich jetzt. Also so wirkt dieses Foto, und es ist ja tatsächlich so, dass man sich auch fragt, um Himmels Willen, was besprechen die denn da jetzt? Ja, also die sitzen da zu dritt nach einer Niederlage in Augsburg, nach 4 Bundesligaspielen am Stück, die nicht gewonnen wurden. Und irgendwie, es ist natürlich permanent irgendwie die Frage im Raum, ja, wie geht's denn jetzt weiter, denken die Bayern womöglich sogar über personelle Konsequenzen nach. Halte ich für Blödsinn, die Frage. Also ich glaube nicht, dass eine ernsthafte Frage ist. Ich glaube, dass die Bayern cool und entspannt genug sind, die aktuelle Situation so anzuerkennen, wie sie ist. Dass natürlich irgendwann mal diese Mannschaft auch wieder gewinnen muss, das ist auch klar. Leverkusen ist das nächste Heimspiel. Dann müssten zwei auf dem Papier echt machbare Aufgaben gegen Viktoria Pilsen in der Champions League anstehen. Was fast schon gleichbedeutend ist mit, oder was heißt fast schon, das ist gleichbedeutend mit der K.O.-Phase in der Champions League. Es werden wieder andere Zeiten kommen beim FC Bayern, aber ich muss auch sagen, ich war kurz davor, mir dieses Bild auszudrucken und an den Kühlschrank zu hängen, weil es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Ist natürlich auch immer, Thomas, eine Frage der Alternativen, und jetzt gibt's ja einen Namensvetter von dir, der theoretisch als Alternative zur Verfügung stehen würde. Ich glaube nur im Leben nicht, dass Thomas Tuchel Geld braucht, er nicht, hoffe ich zumindest für ihn. Warum sollte Thomas Tuchel zu den Bayern gehen? Warum sollten die Bayern Thomas Tuchel wollen? Also ich sehe eigentlich gar keine Alternative zu Julian Nagelsmann. Zumindest jetzt nicht, Thomas. Wie geht's dir?
Weiß ich nicht. Alternativen gibt's immer. Thomas Tuchel sicher inklusive. Das wäre jetzt, glaube ich, geheuchelt, wenn man das anders sagen würde, weil Thomas Tuchel ein Trainer von Weltklasseformat ist. Das hat er nicht zuletzt bei Chelsea bewiesen, oder innerhalb kürzester Zeit eigentlich, der FC Bayern ein Weltklub ist, und insofern würde das theoretisch natürlich schon zusammenpassen. Ob wir da zum jetzigen Zeitpunkt schon drüber reden müssen, sei dahingestellt. Das ist, denke ich, wohl auch noch ein bisschen zu früh. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass Julian Nagelsmann sich durch gewisse Dinge dann auch angreifbar macht. Da denke ich vor allem an schwer verständliche Ein- und Auswechslungen, die er in den letzten Spielen vorgenommen hat. Und das ist eigentlich das Kerngeschäft des Trainers, die während eines Spiels. Die Einflussmöglichkeiten sind begrenzt, und wenn der, so wie wir es vorhin besprochen haben, der vorletzte Pass nicht sauber gespielt wird oder der beim Abschluss zu unkonzentriert agiert wird, dann ist das etwas, was man dem Trainer bedingt bis gar nicht ankreiden sollte. Da habe ich ja gesagt, da ist er eher für die Entstehung der Torchancen dann noch mitverantwortlich, also eher was Positives. Aber wenn er dann Auswechslungen vornimmt, wie Musiala raus, Sabitzer rein oder auch Choupo-Moting rein, der ja möglicherweise dieser Zielspieler dann ist, der Robert Lewandowski eben nicht mehr sein kann, weil er nicht mehr da ist, aber trotzdem nicht annähernd diese Qualität hat, dann finde ich, sind das keine durchdachten Wechsel, die da vorgenommen werden. Und die sind dann eben letztlich keine, haben nicht die Wendepunkte gebracht in diesen Spielen. Und das ist was, was in seinen Verantwortungsbereich fällt. Und das wird dann sicherlich auch unter anderem beobachtet und auch bewertet. Und über allem stehen Ergebnisse. Ob er nun richtig gewechselt hat oder nicht, wenn in der letzten Minute aus 1-1 fällt, sind diese Wechsel letztlich dann nicht mehr entscheidend, weil da keiner mehr drauf guckt. Aber so müssen die Ergebnisse her und da gehören dann eben dann auch personell bessere Maßnahmen, finde ich, dazu, um diese Ergebnisse dann auch, wenn es mal nicht läuft, möglicherweise dann zu erzwingen, aber eben doch mit kühlem Kopf und nicht mit Aktionismus.
Tja, da machen wir hier den Haken dran. Ich wollte jetzt zu Andreas weitergeben, mir fällt jetzt siedend heiß ein, Jonas, Folgendes. Die Aufnahme dieser Big Show 578 ist so vonstatten gegangen, dass als erstes der große Markus Götz dran war, dass aber der Teil mit Götzi erst ein kleines bisschen später kommt, weil wir natürlich immer, nicht natürlich, aber weil wir meistens mit Fußball eröffnen. Und Götzi sagt mir im Nachgespräch dann, Jonas, wie aus dem Nichts.
Wird gesagt haben.
Wird gesagt haben, nein, aber nicht on air, sondern im Nachgespräch wird er gesagt haben, weißt du, Jens, der Jonas, der sieht den VfB Stuttgart viel zu positiv. Immer. Und Götzi wusste aber nicht, außer er hat die Mail gestern gelesen, wo ich die Line-Up bekannt gegeben habe, aber Götzi schaut grundsätzlich keine Mails an. Götzi wusste gar nicht, dass du heute in der Show bist. Kannst du dich rechtfertigen für deine positive Sichtweise des VfB Stuttgart?
Das ist eine, wie soll ich sagen? Das
ist eine böse Unterstellung, oder wie?
Götzi und mir eine fast schon liebgewonnene Tradition, den VfB zu diskutieren, und tatsächlich, wir haben ja ähnliche Herkunft, kommen beide aus dem Schwabenland, und trotzdem möchte ich behaupten, dass Markus Götz an der Stelle ein typischer Vertreter des Ländles ist, in all seiner seinem Pessimismus.
Ein Bruttler?
Ein Bruttler. Exakt so ist es. Ich bin an der Stelle ein wenig atypisch. Jetzt ist das große Problem, dass der Götz in den letzten Jahren eigentlich immer recht hatte. Das ist leider nicht von der Hand zu weisen. Also diverse Abstiege. Letztes Jahr richtig knapp. Da konnte ich wirklich nur zum Schluss sagen, ich habe es immer gewusst, dass der VfB nicht absteigt. Aber es hat natürlich bis zur 92. Minute am 34. Spieltag gebraucht, bis diese Wahrheit dann auch wirklich eingetreten ist. Und jetzt, wenn ich den Ticker aufblättere, fürchte ich, sehe ich den VfB schon wieder auf einem relativ roten Platz. Ich habe ihn persönlich auf Platz 7 getippt.
Ja, aber das war mit Kalajdzic.
Davon sind wir im Moment. Ja. Ich musste aber schon davon ausgehen, dass Kalajdzic abgegeben wird. Das hatte ich durchaus eingepreist. So, Fakt ist, eigentlich wieder echt ein paar gute Leistungen, aber halt nur 5 Punkte, Platz 16. Mir gehen die Argumente nicht aus, die Zukunft, die mittlere Zukunft des VfB Stuttgart einigermaßen rosa-rot zu reden. Aber blöderweise muss Markus Götz, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wieder einfach nur die Tabelle aufblättern und dann wird es schwer für mich.
Werden sich, Andreas, drei Mannschaften finden im Laufe der Bundesliga-Saison, die weniger Punkte zusammenbekommen als der VfB Stuttgart, nach den Eindrücken, die wir jetzt in dieser Länderspielpause haben?
Ja, also ich will nur kurz rezitieren, weil Tabelle habe ich jetzt dann auch vor mir. Ja, Fußball-Bundesliga, Platz 15 Leverkusen, Platz 16 Stuttgart, Platz 17 Wolfsburg. Drei Mannschaften, die man vielleicht nicht unbedingt da erwartet hat. Leipzig ist aktuell auf Platz 12. Ich bin mir nicht sicher, dass wir jetzt schon an einem Punkt der Saison sind, wo wir ernsthaft sagen können, wir wissen, in welche Richtung das genau geht. Aber grundsätzlich neige ich zur gleichen Auffassung wie Jonas. Und meine Auffassung rührt eigentlich aus der Saison vor 2 Jahren. Das war dann, glaube ich, die Aufstiegssaison, wo der VfB in die Fußball-Bundesliga gekommen ist. Und ich habe in dieser Zeit relativ viele Spiele von ihnen gesehen und war echt beeindruckt von dem, was die gespielt haben. Also das war wirklich eine Mannschaft, die taktisch auch außergewöhnlich aufgestellt war. Die haben mich zum ersten Mal bei einer Fußballmannschaft in Deutschland ein bisschen an das erinnert, was Marcelo Bielsa damals mit Leeds United in England gespielt hat, wegen der Herangehensweise und weil sie relativ stark mannorientiert haben. Die waren in der Offensive super, hinten hat ihnen halt öfter mal ein bisschen die Geschwindigkeit gefehlt, um das hundertprozentig hinzukriegen, aber da sind Spieler drin, Endo zum Beispiel im Mittelfeld, den fand ich damals auch richtig stark. Was halt passiert ist, Punkt 1, letzte Saison, viele von den Leistungsträgern hatten Verletzungsprobleme und so tief ist der Kader dann zwangsläufig nicht und der VfB ist ja jetzt auch niemand, der richtig teuer einkaufen kann, sondern die haben dann hoffnungsvolle Nachwuchsspieler hinten dran, die einen Schritt nach vorne gehen müssen, wenn sich vorne dran einer verletzt. Das funktioniert halt nicht bei allen. Das war sicher ein Problem, das den VfB in der letzten Saison ganz bitter getroffen hat. Und ich habe eigentlich auch die letzte Saison unter diesen Vorzeichen für mich abgehakt. Ja, das ist eine schwierige zweite Saison. Es sind ein paar Leute gegangen, ein paar wichtige Spieler haben sich verletzt. Deswegen war das die Ausnahme. Und ich glaube, auch in Stuttgart war quasi, nachdem die letzte Saison überstanden war, dieses, boah, endlich haben wir es hinter uns und ab jetzt wird wieder alles gut. Und was die ja gemacht haben, ist am Trainer festgehalten. Viele, also die meisten anderen Bundesliga-Vereine hätten genug Ausreden gefunden, um Matarazzo in der letzten Saison zu entlassen. Haben sie nicht gemacht. Haben auch weiter mit dem Sportdirektor gearbeitet, mit Sven Mislintat. Und ich glaube, dass die beiden zusammen auch echt ein gutes Gespann sind. Also mein Glaube an den VfB ist eigentlich in diese beiden handelnden Personen. Das Problem ist nur, dass jetzt zu Beginn dieser Spielzeit die Ergebnisse nicht so gut sind, wie man es eigentlich erhofft hatte. Wobei man sagen muss, sie haben auch erst zweimal verloren. Es waren halt 5 Unentschieden. Ja, also es war jetzt wenig dabei, wo man sagen kann, der VfB war irgendwie katastrophal schlecht und ewig weit weg davon, aus den Spielen was mitzunehmen. Aber ich glaube, was jetzt halt passiert ist, auch rund um den VfB, dass da jetzt Unruhe reinkommt, weil es jetzt eben schon wieder nicht gut losgeht. Und man sieht das an den Aktionen von Alexander Werle, wo dann Ex-Spieler da installiert werden, die keine Ahnung, eigentlich weiß man gar nicht genau, was die für eine Aufgabe haben und die werden dann dem Sportdirektor vor die Nase gesetzt, der dann entsprechend auch sauer ist, weil man hat vorher nicht mit ihm drüber geredet. Das ist für mich eine Panikaktion und ich habe auch für The Zone in dieser Saison für an einem Spiel des VfB eine Zusammenfassung gemacht, wo ich dann mitbekommen habe, dass der Pressesprecher des VfB Stuttgart sich bei unserem Bundesliga-Chef beklagt hat, dass der VfB so schlecht weggekommen ist. Aber das war tatsächlich gegen Freiburg ein echtes Mistspiel, wo sie praktisch keine Torchancen rausgespielt haben. Ja, und das sind jetzt alles so, das sind so ganz winzige Bausteine, die setze ich aber alle zusammen und sage, letzte Saison haben die das noch hingekriegt und da war auch einigermaßen Ruhe, aber ich glaube, jetzt bricht langsam die Panik aus und das ist eine gefährliche Situation. Und wie gesagt, aus meiner Sicht wäre immer noch die richtige Vorgehensweise, Mislintat und Matarazzo stützen. Ich fürchte nur, das passiert gerade nicht mehr.
Thomas, ist diese Installierung von Philipp Lahm in welcher Position auch immer, der ja, glaube ich, korrigiert mich bitte, hat ein ganzes Jahr oder nur ein halbes Jahr bei Stuttgart gespielt. Also ich habe ihn jetzt per se nicht mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Aber ist das ein bisschen, was ist das? Ich hätte gedacht, Lahm, der prädestinierte Nachfolger von Uli Hoeneß, okay, es ist halt Kahn geworden. Moment, nee, es ist nicht Kahn, aber irgendwas beim FC Bayern, lass es mich so formulieren. Also Lahm und Bayern und sonst Lahm überhaupt nicht. Passt denn Philipp Lahm in welcher Funktion auch immer überhaupt nach Stuttgart?
Bevor ich darauf antworte, möchte ich mich kurz korrigieren zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Stanisic kam für Musiala rein, nicht Sabitzer.
Okay. Ja, also entschuldige, Kritik an Sabitzer ist hier auch nicht erlaubt. Das nein, musst du wissen.
Nein, es war, Sabitzer kam auch rein, aber vorher für Goretzka, Musiala ging raus bei Rückstand bekanntlich und Stanisic kam rein und Musiala, finde ich, sollte man einfach so wie Van Gaal sagen, Müller spielt immer, würde ich heutzutage sagen, Musiala spielt immer, aber das ist nicht der Fall. Nee, das ist ein Fehler von mir, da deswegen kurz die Korrektur. Philipp Lahm zu holen nach Stuttgart, ja, mit noch weiteren Ex-Kollegen, die ist insofern sicherlich nicht oder ist insofern sinnvoll, als dass jedem Verein, denke ich, Fußballkompetenz gut tut. Und Fußballkompetenz, weil sie eben auch auf dem Rasen gestanden haben, die Jungs, die da jetzt geholt wurden, aber eben auch eine, gerade Philipp Lahm natürlich, sehr große Persönlichkeit ist und Ausstrahlung hat und ja, über Sportliche hinaus dann auch einen guten Ruf hat, und so eine Figur, Weltmeister und so weiter, So eine Personenfigur tut jedem Verein gut und er hat noch diese Beziehung zu Stuttgart dann offensichtlich, auch wenn du richtig sagst, dass er die großen Erfolge natürlich woanders hatte, aber er eben, offensichtlich erhofft man sich so eine Identifikation mit ihm und vor allem, wie gesagt, diese Fußballkompetenz, wie sie ja auch zum Beispiel in anderer Funktion jetzt Matthias Sammer in Dortmund einbringt, also von solchen Leuten kann man ja nicht genug haben in einem Verein und dementsprechend finde ich diesen Schritt durchaus nachvollziehbar.
Ich finde es auch logisch, Jonas, aber ich habe halt gedacht, das ist irgendwie auch
irgendwie. Aber die haben ja gleich drei geholt, ja, wenn die jetzt sagen, das kommt Philipp Lahm, aber da werden drei Leute auf einmal geholt. Das hätte ich gerne mal erklärt.
Jonas, du bist der Mann, der uns das erklären kann.
Also es ist erstmal jetzt, was macht ein Berater? Also man muss ja unterscheiden, der Gentner, Christian Gentner, ist ja wirklich sozusagen operativ tätig dann künftig. Philipp Lahm und Sami Khedira haben diverse andere Aufgaben, sind auf diversen anderen Baustellen unterwegs. Und wenn ich das richtig verstanden habe, werden sie halt gelegentlich hinzugezogen, um die Geschäftsführung oder den Vorstand des VfB Stuttgart zu beraten. Ja, deswegen, okay, wie groß und ob überhaupt sie sozusagen Einfluss nehmen auf das, was beim VfB Stuttgart passiert, fraglich. Sehr fragwürdig ist die gesamte Einbindung und wie das alles gelaufen ist. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ich bin, wenn ich an Alex Wehrle denke, ich bin also die Führungskraft beim VfB Stuttgart und habe eine eigentlich gute Idee und bringe solche Leute an den Start und versäume es, dieses Thema auch nur ansatzweise im Vorfeld mit meinem wichtigsten sportlichen Mitarbeiter zu besprechen. Also Sven Mislintat hat, muss dann eine Pressemitteilung rausgeben, in der ich selber zugebe, ja, also ich habe es leider verbauert, das vorher zu besprechen. Ganz ehrlich, das ist eine Management-Bankrotterklärung, die, wie soll ich sagen, in der freien Wirtschaft eigentlich völlig inakzeptabel ist. Und ich an der Stelle ist es mir selber ein Rätsel, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Beteiligten das einigermaßen noch zum Guten hinkriegen, weil es ja in der Sache auch tatsächlich ein guter Input ist. Christian Gentner passt wie Arsch auf Eimer auf diese Stelle und in diese Position und ist auch gut denkbar, dass das mit den jetzt handelnden sportlichen Personen, sprich Materazzo und Mislintat, gut passt und trotzdem diese Einbindung, diese Pressekonferenz, dieses anschließende Zurückrudern, Einräumen, sich öffentlich hinstellen müssen und zugeben müssen, naja, ich habe es nicht beziehungsweise miserabel kommuniziert. Das ist in Summe schon ein relativ hochnotpeinlicher Vorgang. Und ich muss jetzt an der Stelle kurz darf ich meinen Vater zitieren?
Du musst.
Mein Vater war ein glühender VfB-Fan, der in der Stunde der großen Niederlagen immer in schwäbischer Mundart einfach vor sich hin sagte, Baureklub bleibt Baureklub. Und das dachte ich an dieser Stelle auch, möglicherweise.
Hätte auch ein Zitat von Götz sein können.
Ja, ihr müsst euch das in sympathisch breitem Schwäbischen vorstellen. Immer mit so einem verzweifelten Blick und gleichzeitig ist aber halt auch im nächsten Atemzug klar, was soll man machen? Hoffentlich geht's nächste Woche. Damals noch 2 Punkte.
Ja. So, und das schließt auch unsere Coverage der Nations League für dieses Wochenende ab. Also Nations League nächste Woche. Ein Thema, wenn nämlich Österreich heute Abend in Frankreich gewinnt, dann werden wir das ganz, ganz groß auftapezieren. Ja, das Wochenende steht an. Thomas, ich hoffe, für dich ist es ein freies Wochenende oder ist dein Bub wieder irgendwo unterwegs und schießt das Tor des Monats?
Nein, es ist kein freies Wochenende, aber das Spiel der Ingolstädter U13 am Samstag kann ich trotzdem schauen. Immerhin. Da freue ich mich drauf.
Ein absolutes Highlight. Jonas, wir werden dich auf den Golfplätzen in Bayern irgendwo sehen an diesem Wochenende. Ja oder ja?
Ich fürchte, das geht sich nicht aus, aber tatsächlich ist Golf genau das richtige Stichwort.
Weil, President's Cup, machst du President's Cup?
So ist es.
Ach, schön.
Genau so ist es.
Ich dachte, du kaufst ein neues Auto, aber nee.
Nein, mein Auto hat Lieferschwierigkeiten. Ich bin im Moment ohne Auto. Das ist ein dramatischer Zustand, weil es fehlen Teile, so Chips und so. Mit Auto kann ich gerade nicht glänzen, was auch mit ein Teil der Wahrheit ist, warum ich selber schwer golfen kann im Moment. Ein Glück, es ist President's Cup. Für alle, die mit dem Golf nicht ganz so bewandert sind, das ist der Rest der Welt außer Europa.
Und außer den Liv-Spielern, oder? Weil die werden ja immer weniger.
Minus aller Liv-Spieler. Also es ist tatsächlich eine kleine, feine Außenseiter-Kombo, die gegen die besten Spieler der USA antritt. Es ist der Ryder Cup für Nicht-Europäer, so kann man es zusammenfassen. Ich bin am Samstag da am Start und werde ein klein wenig Golf kommentieren.
Wunderbar. Von Andreas verabschieden wir uns noch nicht, denn es geht gleich weiter mit Football. Aber vielen, vielen Dank, Jonas. Danke, Thomas. Kurze Pause, Big Show 578.
Hey, this is Anas Kenner and you're listening to Sport Radio 360.
Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 578. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen von der Draft.de und auch von der Zone. Das ist Christian Schimmel. Servus, Christian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Apropos der Zone und apropos Legende. Günther Zapf ist auch da. Servus, Günni. Günther, es ist natürlich immer schön, wenn man Jets-Fans in seiner Timeline bei Twitter hat, diese Selbstgeißelung, die da stattfindet. Permanent, die ganze Zeit. Und dann passiert sowas wie am Sonntag und es passiert dann nicht nur mit den Jets, es passiert auch mit den Dolphins. Hast du dich am vergangenen Sonntag, mein lieber Günther, nicht, dass du es gebraucht hättest, aber hast du dich wieder frisch in den Football verliebt?
Eigentlich schon die Woche vorher. Das war ja auch schon eine grandiose erste NFL-Endzone, beziehungsweise halt die Spiele haben uns gefesselt und wieder gepackt, waren viele, viele tolle Situationen dabei. Ich glaube, neu verlieben muss ich
mich nicht. Das ist
eine ständig auf sehr hohem Niveau stehende Liebesbeziehung.
Ja, womit wollen wir anfangen, Christian? Fangen wir mit den Jets an, die mit Joe Flacco at the helm, wie es so schön sagt, ein irres Comeback hinlegen. Und ich war ja in New York in den Wochen, bevor die Saison losgegangen ist. Da hieß es dann immer, naja, also man kann ihnen schon ein bisschen was zutrauen. Jetzt haben in der AFC East alle vier Mannschaften gewonnen, was ja auch schon mal spannend ist. Aber wie gut sind die Jets tatsächlich?
Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was fehlt, aber es spricht halt sehr, sehr fürs Coaching und Robert Saleh, dass da auch der Wille war, wirklich mit einer Backup-Quarterback und einem Joe Flacco, den ich, korrigiere mich, Kollegen, lange nicht mehr so gut gesehen habe, so viel Fight drin war. Cleveland hat jetzt in Woche 1 auch nicht zwingend über die Maßen überzeugt in Carolina, dass die dann dermaßen viele Punkte eingeschenkt bekommen, war doch etwas überraschend. Garrett Wilson hat ein fantastisches Spiel gemacht, aber nicht nur alleine, der junge Wide Receiver, der hoch gedraftet worden ist von den Jets. Also, die haben in den letzten Jahren schon im Roster-Building ein paar gute Sachen gemacht. Es steht und fällt, 5 Wochen ins Phrasenschwein an der Stelle, natürlich vieles mit dem Quarterback. Flacco hat das sehr, sehr gut gemacht. Aussage aus New York ist, dass Zach Wilson, bei dem man wirklich immer mehr den Eindruck gewinnt, dass die Jets mit ihm nicht wirklich glücklich sind, wirklich erst dann spielt, wenn er zu 100% fit ist. Ich denke, das wird in Woche 4, Woche 5 der Fall sein. Die können auf jeden Fall mitspielen. Und ich sehe die schon durchaus auf einem, ich weiß nicht, wie weit sie von den Patriots wechseln. In den letzten Jahren dürfte die Bilanz ja relativ dünn gewesen sein. Ich glaube schon, dass Miami und insbesondere Buffalo in der East schon der Favorit sind. Aber grundsätzlich, wenn man so viele, auch zum Teil haarsträubende Niederlagen wie die Jets in den letzten Jahren hatte, einfach mal für eine Woche genießen und warten, bis der nächste Spieltag kommt und dann kann man sich damit auseinandersetzen.
Fast noch unerhörter, Andreas, das, was die Dolphins bei den Ravens aufgeführt haben, weil die Ravens ja bekannt auch für die Defensive, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, 42-38 und Tour wird endlich hochgelobt in Miami, sicherlich zu Recht. Siehst du das als, die sind auch 2-0, die Dolphins, siehst du das als Abweichung von der Norm oder ist Miami, so wie Christian sagt, hinter den Bills, die in dieser Division oder ganz generell wahrscheinlich die Favoriten sind, sind die Dolphins für dich hier die Nummer 2 in der AFC East?
Das Problem bei den Dolphins ist, die haben letzte Saison sehr schlecht angefangen. Und dass die dann am Ende 7 der letzten 8 Spiele gewonnen haben, hat fast keiner mehr mitbekommen. Jetzt in dieser Saison kommen 2 weitere Siege dazu. Das heißt, sie haben 9 der letzten 10 gewonnen. Insofern ist es sicher keine Sensation, wenn sie das Spiel gegen die Baltimore Ravens gewinnen. Die Ravens, die ja selber zum Ende der letzten Saison in die andere Richtung gegangen sind, abgestürzt sind, weil sie viele Verletzungsprobleme hatten vor allen Dingen. Aber in Miami haben wir ja jetzt einen neuen Trainerstab und ich glaube, dieser Trainerstab passt wie die Faust aufs Auge, gerade wenn es um die Entwicklung von Tua Tagovailoa geht und den Qualitäten, die der hat. Das ist einer, der ein sehr gutes Spielverständnis hat, der ist ein bisschen mobil, aber seine Top-Qualität, wenn ich den anschaue, ist, er wirft den Ball schnell. Und um den Ball schnell zu werfen, den Ball schnell loszuwerden und damit wenig Druck für den Gegner, vom Gegner zuzulassen, dazu muss man verstehen, was vor einem passiert. Das heißt, der muss ein unheimlich gutes Spielverständnis haben und er ist sehr zielgenau. Und insofern ist er für den neuen Headcoach Mike McDaniel, der vorher mit Kyle Shanahan zusammen die Offense der San Francisco 49ers gemacht hat, ist er eigentlich ein idealer Spieler im Sinne von, viele von den Qualitäten, die er hat, kennt McDaniel schon von Jimmy Garoppolo. Und beide sind nicht physisch herausragend, beide haben nicht den stärksten Arm, aber beide treffen schnelle Entscheidungen, werden den Ball schnell los und sind im Normalfall auch ziemlich zielgenau. Gerade auf die kurzen und Mitteldistanzen. Und Tagovailoa ist ja in seinen ersten, zu Beginn seiner NFL-Karriere doch ziemlich heftig kritisiert worden. Das war mir immer ein bisschen zu sehr drüber, angesichts der Qualitäten, die er hat, die halt aber nicht sind, ich werfe den Ball 70 Yards knien von einer Seite des Feldes auf die andere Seite. Aber mit dem kann man schon was anfangen. Und da haben sie jetzt ziemlich viele Sachen, die gut zusammenpassen. Vor allen Dingen haben sie ihm Receiver gegeben, die super schnell sind. Also Jalen Waddle und Tyreek Hill. Nicht vergessen, Tyreek Hill spielt ja inzwischen in Miami. Und deren Speed war jetzt für Baltimore halt zu viel. Und Baltimore hat, du hast gesagt, sind für ihre Defense bekannt, aktuell die schlechteste, nach 2 Wochen die schlechteste Defense der Liga, nach allen Statistiken. Hat natürlich damit zu tun, dass ihnen die Dolphins jetzt so viel eingeschenkt haben. Aber das ist jetzt dann schon eine Situation, da glaube ich nicht, dass es ein Zufall ist, aber genauso wie die Jets sollten sich auch die Dolphins lieber nicht drauf verlassen, dass man in Zukunft in der zweiten Hälfte oder kurz vor Schluss dann noch solche Wunder vollbringen kann, wie in der vergangenen Woche. Aber wenn das beiden Mannschaften den Glauben gibt, dass das ihr Potenzial ist, das sie erreichen können, wenn sie immer so spielen, dann ist da ja aus meiner Sicht bei beiden einiges möglich, aber Miami sehe ich dann doch nochmal einen guten Schritt weiter als die Jets, einfach auch deswegen, weil ich mehr an Tua glaube, als ich an Zach Wilson glaube.
Das ist einfach diese Expertise, die man nur von mir bekommt, ihr da draußen, unsere 12 Hörer. Wer über die NFL was wissen möchte, fragt einfach mich, beste Defense Baltimore, Haken dran. Günther, bevor wir auf die kommende Woche schauen, noch ein Wort zu einer Mannschaft, die 2-mal verloren hat, nämlich Super Bowl Teilnehmer in diesem Frühjahr, in diesem Winter, die Bengals, aber sie haben bei den Cowboys verloren. Könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass du dieses Spiel kommentiert hast, aber du hast es ganz sicher analysiert. Wie fällt diese Analyse aus?
Ja, wieder so ein typisches Spiel. Wir reden oft genug drüber und es bewahrheitet sich immer wieder. Der Unterschied zwischen NFL-Teams ist sehr, sehr gering. Der ist nicht hoch. Da macht eben dann die Motivation, das eine oder andere Play sehr, sehr viel aus. Die Bengals sind in die Saison gestartet, schon mit breiter Brust und zack, wir haben den Super Bowl fast gewonnen oder wir waren nah dran. Ich meine, wenn beim vierten Versuch den Sack hinbringt, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre. Wir haben eine Schwachstelle ausgemerzt, unsere Offense Line, die ist jetzt super mit 4 neuen Startern, für die wir viel Geld investiert haben. Also uns kann nichts passieren, wir müssen schauen, dass wir halt dann noch dieses ein oder andere Play am Ende im Super Bowl hinkriegen. So gehen sie in die Saison, das hat man gemerkt, da ging es plötzlich zack, die anderen können auch Football spielen. Diese Offense Line, die sie sich neu gebaut haben, ist leider auch nicht besser als die alte. Vielleicht sogar ein Ticken noch schlechter, weil sie überhaupt nicht im Moment zumindest zusammenpasst. Und dann fahren sie nach Dallas, die ihren besten Spieler verlieren in Woche 1, Dak Prescott, einen Cooper Rush aufs Feld schicken, den wirklich nur Insider kennen. Zwar seit Jahren schon im System, aber wurde halt immer so unterm Radar als super Talent und wenn der mal eine Chance kriegen würde. Und die hat er genutzt. Und die Einstellung der Bengals war dieselbe wie zuvor auch. Ja, da kann uns eh nichts passieren. Da fahren wir mal kurz nach Dallas, holen uns den Sieg ab. Und so schnell geht's. Du schaust nicht, die anderen können auch Football spielen. Die sind so schlecht nicht, selbst wenn der Quarterback fehlt. Und Cooper Rush hat das ja auch ausgezeichnet gemacht, mit einem wahrscheinlich auch anderen Gameplan, als ihn die Bengals erwartet hätten. Hat er doch das ein oder andere Mal den Ball auch geworfen. Und sie sind nicht nur gelaufen. Von daher ist es natürlich irgendwo erklärbar, aber es ist schon eine Geschichte, die den Bengals Sorgen machen sollte, wenngleich die im letzten Jahr, wenn man es durchgeht und analysiert, die hatten so viel Glück, da lief alles perfekt für sie in den letzten Wochen von der Qualifikation zu den Playoffs bis in den Playoffs. Also so einen Run nochmal hinzulegen, war eigentlich eh von neutraler Seite, nicht bei den Bengals natürlich, nicht zu erwarten.
Aber auch da wieder meine Neben. Ich habe das zu Beginn gesehen in der Endzone, dieses Spiel der Cowboys. Und haben mir gedacht, hat es jemals einen Footballspieler gegeben mit einem passenderen Namen als Cooper Rush? Das ist großartig, finde ich, passt ausgezeichnet. Wir wollen vorausschauen auf zwei Spiele am Wochenende. Das erste, Miami ist angesprochen worden, aber Miami bekommt es jetzt mit den Buffalo Bills zu tun. Christian und der Vordersaison, hier auch du und Günther, ihr wart eigentlich und Andreas vielleicht auch, da kann ich mich nicht erinnern, aber bei euch bin ich mir recht sicher, die Bills sind mit großen Erwartungen in die Saison gegangen. Gibt's irgendwas, Christian, was sie nicht erfüllt haben in den beiden bisherigen Spielen, was du erwartet hättest?
Jetzt vielleicht langweilig, aber nein, muss man tatsächlich sagen, dass die, wenn du deutlich gegen zwei Playoff-Teams aus dem letzten Jahr gewinnst, davon eins, was im Super Bowl gestanden hat, nein, gibt's nichts so. Es gibt Zyniker, die natürlich im Sport grundsätzlich nie vertreten sind, die würden sagen, du willst deine beste Leistung nicht im September abrufen, sondern im November, Dezember. Aber Fakt ist, dass sie im Moment zusammen mit Kansas City wie der Super Bowl-Favorit aus der AFC aussehen. Und auch der Favorit bei den Dolphins sind, die jetzt auch nochmal ein interessanter Test sein werden, weil sie was anderes bieten als die beiden Mannschaften vorher, bei den Titans insbesondere die gewohnte Physis und bei den Rams insbesondere halt auch die Schemerei um McVay. Und die Dolphins haben halt eine brutale Geschwindigkeit, haben aber auch defensiv gezeigt, dass sie schon sehr, sehr angreifbar sind. Ich bin immer noch der Meinung, dass Buffalo auf Cornerback extrem dünn aufgestellt ist. So der Rookie Kyler Elam in der Rotation macht das bis jetzt ziemlich gut, macht dann einen guten Job. Das ist so der einzige Bereich, wo ich sagen würde, so wenn du Buffalo attackierst du sie halt irgendwie in den Defensive Backs, aber bis jetzt haben da bei den beiden deutlichen Siegen wenige Schwächen hervorgetan. Und ich bin gespannt, ob was McDaniels sich einfallen lässt. Wie gesagt, die haben was Miami machen könnte, die könnten auf jeden Fall halt das Feld halt stretchen halt mit vielen tiefen Routen und darunter versuchen zu werfen. Muss man mal gucken, was da passiert, aber die Bills sehen momentan bis jetzt mal relativ unangreifbar aus, aber wir wissen, in der NFL ändert sich das schnell.
Tja, auch in puncto Verletzungen, Andreas, was darf nicht passieren bei den Bills, abgesehen vom Quarterback? Das ist natürlich immer schlecht und womit wir schon fast in San Francisco sind, aber wer außer dem Quarterback darf bei den Bills nicht ausfallen?
Naja, ist schon insgesamt ein Konstrukt, wo du dann sagst, ja, der Quarterback ist da wichtig, aber der Quarterback alleine macht's halt auch nicht. Du brauchst dann schon Qualität auf Receiver und wenn dir ein Stefan Diggs wegfällt und dann vielleicht noch einer von den Starting Receivers, dann ist das in Buffalo wie überall sonst auch. Das kann man halt nicht, das kann man halt nicht auffangen.
Okay, gut. Apropos, ich habe auch gesehen in der Endzone am vergangenen Sonntag die kurze Spielzeit 2022, 2023, Günther, von Trey Lance, die leider schon vorbei ist. Und wir hatten ja vor der Saison, glaube ich, sogar im Dreiklang mit Andreas und dir, Günther, Jimmy Garoppolo kurz angesprochen, der das Spiel dann auch gewonnen hat. Um wie viel schlechter macht diese Verletzung von Trey Lance aus deiner Sicht, Günther, die 49ers, die am Sonntag, Moment, ich schaue gerade, Moment, wann spielen die 49ers? Ich hatte sie gerade. Nein, es ist Sunday Night, also Montag um 22 in der Früh gegen die Broncos ran müssen.
Also die gute Nachricht für San Francisco. Broncos auch deutlich unter dem Niveau, das wir erwartet haben. Auf den ersten Blick natürlich macht das jetzt keinen Unterschied, denn Jimmy G war der Quarterback vorher, wurde dann abgelöst durch Trey Lance, von dem er aber auch noch nicht wirklich sagen konnte, ob er die Antwort ist. Gab ja die ewigen Diskussionen hin und her. Keiner in der Liga aber vertraut Jimmy Garoppolo sein Team an oder wollte es ihm anvertrauen, zumindest nicht für das Geld, das da noch im Raum stand. Dann gab es diese doch überraschende Wende, dass er in San Francisco bleibt, weil er seinen Vertrag deutlich reduziert hat. Und siehe da, plötzlich ist er wieder der Starter und alle lieben ihn, weil er halt das tut, was er kann. Und wenn das System entsprechend für ihn aufgebaut wird, wenn die Defense mithält, darf man nicht vergessen, dass San Francisco schon auch sehr von einer extrem starken Defense lebt. Wenn diese Leistung wieder einigermaßen kommt, dann ist das keinerlei Rückschritt. Wie viel Trey Lance mehr bringen kann oder könnte, was man sich ja vor allem durch seine Beweglichkeit erhofft hat, das haben wir leider bisher nicht sehen können. Dazu war die Saison, wie du gesagt hast, von ihm zu kurz. Mich jetzt sehr interessiert, klar, es ist bitter, wir verlieren in zwei Wochen hintereinander zwei Top-Quarterbacks in der Liga. Es ist so gesehen kein schöner Auftakt. Drück mal die Daumen, dass es nicht so weitergeht. Aber für die 49ers würde ich erstmal sagen, die bestmögliche Backup-Situation, ich glaube, Andreas hat es ja schon mal angesprochen, die 49ers haben den besten Backup-Quarterback der gesamten Liga und den brauchen sie jetzt und der wird sie, ich sage, nicht enttäuschen.
Ja, dafür war er halt da, aber Jens, nur um das mal kurz anzuschließen, weil du vorhin gesagt hast, Baltimore, super Defense, die beste Defense der Liga ist aktuell San Francisco. Nur, dass du das jetzt mal
zwischenspeicherst. Ich notiere es ganz kurz, ja. Siehst du das gleich wie Günther, die Einschätzung der 49ers, Andreas?
Ja, also ich meine, ein paar Sachen dazu bei der Garoppolo-Geschichte. Es ist immer so, also der entscheidende Punkt ist, Garoppolo wurde deswegen nicht getradet, weil er eine Schulterverletzung hatte und nicht einsatzfähig war. Er konnte auch keinen Medizintest bestehen. Das war halt erst im Juni, Juli der Fall, dass man sagen konnte, die Operation ist gut verlaufen. Und zu diesem Zeitpunkt haben alle anderen Mannschaften ihre Quarterback-Position schon besetzt gehabt. Und in der Preseason hat sich auch niemand so schwer verletzt. Und auch Deshaun Watson ist nicht fürs ganze Jahr gesperrt worden, so dass man gesagt hätte, da müssen wir uns jetzt einen Quarterback noch holen. Ich glaube, das Geld, das Garoppolo verdient hätte, wäre gar nicht so der entscheidende Punkt gewesen. Man hört immer, ja, der ist so teuer. Na gut, 26 Millionen für einen Starting Quarterback in der NFL ist heutzutage Durchschnitt. Also das glaube ich nicht, dass das wirklich der Hintergrund gewesen wäre, dass er da nicht gegangen ist. Und das Argument letztes Jahr, als sie Trey Lance verpflichtet haben, war, wir haben in den letzten Jahren immer wieder Verletzungsprobleme auf der Quarterback-Position gehabt, die uns mehrere Spielzeiten zerschossen haben, nämlich die Saison 2018, die Saison 2020. Und wenn es diese Verletzungen nicht gab, waren sie einmal im Super Bowl und einmal im Halbfinale. Also das war schon ein bisschen der Hintergrund, warum man Trey Lance verpflichtet hat und weil man gesagt hat, ja, wir wissen, was Garoppolo ist und was der kann und das ist ein sehr solider Quarterback, mit dem man in der NFL gewinnen kann. Und dass sie den Super Bowl nicht gewonnen haben, lag auch definitiv nicht nur an Garoppolo, sondern vielleicht auch an der Defense, die 17 Punkte in den letzten 7 Minuten abgegeben hat. Man wollte halt zum einen mehr Sicherheit hat einen geholt, bei dem man sagt, naja, der ist natürlich noch in einer Entwicklungsphase, aber der hat das Potenzial. Also das wäre jetzt der Idealfall. Der hat das Potenzial, ein Spielertyp wie Josh Allen zu werden, weil wenn man die vergleicht von der Spielweise her, die Qualitäten, die sie auf dem Papier haben, sind sehr ähnlich. Bei Josh Allen hat es auch 3 Jahre gedauert, bis der soweit war. Insofern, ja, und das, was jetzt das Problem tatsächlich für San Francisco ist, ist, dass Trey Lance dieses Entwicklungsjahr, das es dieses Jahr haben sollte, dass er das jetzt halt nicht vollständig hat. Er wird weiter dazulernen und man lernt auch, wenn man im Training mit dabei ist und im Filmraum mit dabei ist in der NFL. Man muss nicht für alles auf dem Platz stehen, aber für einen Teil halt schon, für die tatsächliche Spielpraxis. Das wird ihm jetzt fehlen. Man kann aber tatsächlich argumentieren, weil Lance eben noch in einer Entwicklungsphase ist, dass Jimmy Garoppolo Stand heute besser ist als Trey Lance Stand heute. Man könnte also sagen, San Francisco ist vielleicht sogar ein bisschen besser geworden. Ich glaube, die Wetten in Las Vegas auf San Francisco sind auch nach oben gegangen, nachdem sich Lance verletzt hatte.
Okay, gut. Wie sehen die Wetten abschließend zum NFL-Teil, Christian? Und Günther, dann gerne auch noch deine Einschätzung für die Broncos aus. Günther hat ja schon gesagt, gute Nachricht, dass die Broncos jetzt der nächste Gegner von San Francisco sind. Hier ist ja ein Russell Wilson Household, so zumindest solange der Robin noch hier gewohnt hat. Wie geht's Denver, Christian?
Ja, das Ding ist halt, meine These war vor der Saison halt, wir haben immer gesagt, Denver fehlt nur noch ein Quarterback, um Erfolg zu haben. Jetzt haben sie den Quarterback. Die andere Aussage war, das kann sehr gut werden, das kann aber auch natürlich ein Desaster enden. Jetzt muss man sagen, dass sie in Seattle ziemlich blutleer waren, gerade offensiv. Und dann diese Fourth Down oder diese Entscheidung, dann sich halt auf den 64 Yard Field Goal zu verlassen, minimal kritisiert worden ist. Jetzt hat man Houston nach einem harten Kampf geschlagen, aber überzeugend ist es halt auch definitiv nicht gewesen. Es wäre viel zu früh, die abzuschreiben. Auch ein Headcoach braucht manchmal 2-3 Wochen oder eine halbe Saison, um reinzukommen. Das könnte in der AFC West zu spät sein. Ich mag den Kader immer noch. Wir wissen aber auch, Nathaniel Hackett wollte ein sehr strukturiertes Passspiel haben. Wogegen hat sich Russell Wilson in Seattle immer stark gewehrt, wenn er nicht improvisieren konnte, wenn er sehr stark in eine Struktur gepresst worden ist. Also das hat durchaus Katastrophenpotenzial. Rein vom Kader, rein vom Spielerpersonal sind die sehr, sehr gut. Sie haben halt nur das Problem, dass sie in einer bockstarken AFC West spielen. Und deswegen war es für sie enorm wichtig, dieses Remis geholt zu haben. Das wäre meine Einschätzung. Und Günther, gerne noch ergänzen.
Ja, ich würde deine Anfangsworte nochmal wiederholen. Ihnen fehlt nur ein Quarterback, den haben sie jetzt. Da setze ich ein großes Fragezeichen dahinter. Sie haben natürlich einen Quarterback, auch mit Meriten, und Russell Wilson müssen wir nicht drüber reden, aber das, was ich bisher die zwei Spiele von ihm gesehen habe, ist er zumindest nicht der Quarterback für das System, das sie momentan versuchen. Hast du ja kurz angerissen auch, dass Russell Wilsons Stärken eigentlich woanders liegen. Ich dachte auch von Anfang an, passt punktgenau. Denn Russell Wilson ist ja der Quarterback, der lebt von einem starken Laufspiel, und dann kann er dahinter glänzen, wenn sich die gegnerische Defense darauf einstellen muss. Was hat Denver? Eine gute Defense und ein starkes Laufspiel, und so wollen sie ihr Spiel aufziehen. Gut, geben wir Nathaniel Hackett noch ein bisschen Zeit. Wird in diesem Jahr schwer werden in der, wie von Christiane angesprochenen, unglaublich harten Division AFC West. Aber im Moment ist für mich Russell Wilson noch nicht der Heilsbringer. Geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Das ist in der NFL schwierig, aber wir haben ein Playoff-Team mehr. Wir haben 17 Spiele, also ist noch nicht alles verloren, würde ich sagen. Aber es muss relativ schnell Klick machen beim Head Coach, beim Play-Calling und auch bei Russell Wilson, denn da waren einige Bälle also so meilenweit weg von Receivern, das hat man von ihm selten gesehen. Und er braucht seinen Go-To-Guy, also den muss er finden, denn das ist auch so ein Ding für Russell Wilson, dass er im Notfall braucht er einen, auf den er sich verlassen kann und mit dem er sich blind versteht.
Ich würde ganz gerne noch was anschließen zu Russell Wilson. Aus meiner Sicht ist tatsächlich, und ich stimme Günther vollkommen zu, dass Russell Wilsons Erfolgsrezept in Seattle immer war, starkes Laufspiel, gute Defense, und er ist einer, der dann im Zweifelsfall kurz vor Schluss mit ein paar improvisierten Aktionen ein Spiel noch aus dem Feuer reißen kann, mit seiner Beweglichkeit. Jetzt gibt's ein paar Probleme dabei. Das erste und das größte dabei ist, dass Russell Wilson selber findet, dass ihn das abwertet, diese Einschätzung mit gutem Laufspiel und guter Defense ist er ein sehr guter Quarterback. Er ist der Meinung, er ist ein Elite-Quarterback, der ein Spiel auch im Alleingang gewinnen kann, so wie ein Patrick Mahomes, so wie ein Josh Allen, und der will halt eine passorientierte Offense mit vielen Empty-Formationen, wo er der Ballverteiler ist. Das ist dieses Let Russ Cook, was in Seattle immer wieder rausgeholt wurde, weil viele Fans der Meinung waren, ja, lassen wir Russell Wilson das machen und spielen nicht so lauforientiert, dann würden wir ja jedes Spiel gewinnen. Das Problem ist nur, Russell Wilson ist, wir wissen es, kein besonders großer Spieler, und um die Bälle zu verteilen, hat er tatsächlich ein Problem. Er wirft nicht gerne über die Mitte, weil er da nichts sieht. Ja, es ist schwierig für kleinere Quarterbacks, Bälle über die Mitte zu spielen. Und gerade bei so einem System, Empty-Formation, also 5 Receiver auf dem Feld, wo alle sich verteilen und er muss das Feld lesen, ist das ein wichtiger Bestandteil. Und wenn man so spielt, tut man ihm keinen Gefallen, auch wenn er glaubt, man würde das tun. Und das zweite Problem ist, dass Russell Wilson halt inzwischen auch deutlich über 30 ist und nicht mehr so beweglich ist wie früher. Diese Aktionen, die man von Russell Wilson früher kannte, die sieht man jetzt von Kyler Murray und dann das vielleicht nochmal hoch 2. Dieser Teil seines Spiels ist ein Stück weit abhanden gekommen und die Frage ist, und das werden wir jetzt in Denver lernen, wie groß ist dieser Bestandteil von dem, was ihm verloren gegangen ist und was bleibt dann eigentlich noch übrig und ist das noch gut genug? Und da muss man ernsthaft fragen, die Frage muss man ernsthaft stellen.
Und wer könnte sie härter stellen als wir hier? Christian und Andreas bleiben noch ganz kurz dabei, um auf die GFL vorzuschauen. Günther, du verrätst uns noch bitte, was dich am Wochenende beschäftigen wird bei der Zone.
Ich mache das Jacksonville-Spiel in der zweiten Hälfte der NFL Endzone. Die treffen auf die Los Angeles Chargers, was ja mein Tipp war, weil ich mich nicht unbedingt dem Buffalo Train anschließen wollte. Hoffe mal, dass sie mich nicht enttäuschen. Großes Fragezeichen natürlich auch da. In unserer Aufzählung der verletzten Quarterbacks fehlt Justin Herbert. Man hört, er bewegt sich schon wieder ganz gut, aber das ist eine extrem schmerzhafte Verletzung. Muss man schauen, wie er da durchbeißt. Er wird Spritzen bekommen. Davon kann man ausgehen. Aber ich werde es beobachten. Ich werde es kommentieren in der Endzone. Ansonsten darf ich das Wochenende oder den Wochenauftakt genießen und vielleicht nochmal dieses Oktoberfest besuchen.
Ja, das wäre verrückt. Kurze Pause.
Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 578, jetzt noch die GFL. Was heißt jetzt noch? Da sind wir schon viel weiter. Ich habe Andreas versucht zu fragen, ob es zum Viertelfinale was zum Sagen gibt. Vielleicht, aber eigentlich am kommenden Wochenende, Andreas, stehen die Halbfinali, wie wir in Österreich sagen, an. Am 24.09., nämlich 14 Uhr. Potsdam Royals gegen Cologne Crocodiles und danach die Schwäbisch Hall Unicorns, die ja immer am Start sind und die spielen gegen die Allgäu Comets. Das ist mein Wissen, da bin ich jetzt fertig.
Wo du dich gerade eingelesen hast.
Wo ich mich gerade eingelesen habe. Ich weiß nicht, Burschen, take it away. Christian, sagt was Schlaues, Andreas, bitte.
Naja, also du willst jetzt was Schlaues hören und fragst uns, Christian, also wie kommt er auf die Idee?
Ich denke, dieses Segment dürfte als das kürzeste in der Big Show-Geschichte eingehen.
Nein, also wenn ich eine GFL-Saison starte mental, dann denke ich mir, okay, Schwäbisch Hall Unicorns sind auf jeden Fall dann im German Bowl. Die Frage ist nur nach dem Gegner. Ist die Gemengelage an diesem Wochenende auch so klar, dass es über Schwäbisch Hall keine Zweifel gibt? Wen muss man denn vorne sehen, Andreas?
Also lass mich mal eins sagen, es gibt über Schwäbisch Hall keine Zweifel, sagst du. Ganz so einfach ist es nicht. Schwäbisch Hall hat das Problem, die spielen der GFL Süd. Und wir haben seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, die Situation, dass die Südliga schwächer ist als die Nordliga. Mhm. Schwäbisch Hall ist die einzige Südmannschaft, die wirklich mit den Top-Teams im Norden seit Jahren konsequent mithalten kann. Nicht mal nur eine Saison, sondern jedes Jahr. Aber die gewinnen halt auch jedes Spiel im Süden im Spaziergang. Und ich habe neulich mal ich glaube auch hier in der Sendung mal die Statistik erwähnt, dass die Schwäbisch Hall Unicorns, abgesehen von German Bowls, in den letzten 7 Jahren kein Spiel verloren haben. Nicht eins. Und das Problem ist, dass das Niveau in der Südliga durch die Abgänge in die European League of Football eher schwächer geworden ist und die Unicorns Schwierigkeiten haben, den Laden zusammenzuhalten und auch aufgrund der Situation häufig in den Südspielen, manchmal mit der zweiten, in einigen Spielen sogar mit der dritten Garnitur antreten und immer noch mit 70 Punkten Vorsprung gewinnen. Deswegen hat auch Jordan Newman, der Cheftrainer der Schwäbisch Hall Unicorns, im Gespräch zu mir vor den Playoffs gesagt, ich muss erst mal gucken, was ich habe vor dem Spiel gegen die Berlin Adler. Also ich habe eine Mannschaft zusammen, ich glaube auch ihre Qualität, aber wir haben praktisch nie zusammen gespielt. Ich weiß gar nicht, wie gut wir sind. Wir brauchen erst mal diesen Test. Ja, und jetzt haben sie halt das erste Spiel gegen Berlin gewonnen, nach leichten Anlaufschwierigkeiten, die, glaube ich, nicht überraschend waren. Und jetzt kommt der nächste Gegner und das sind die Allgäu Comets und die sind die Überraschung, weil die haben auswärts in Braunschweig gewonnen. was in der Vergangenheit eher selten passiert ist. Man muss auch dazu sagen, Casey Terrio, der Quarterback der New Yorker Lions, war verletzt. Die mussten mit ihrem deutschen Backup phaseweise spielen. Dann hat Terrio es noch versucht, aber man hat gemerkt, dass er nicht richtig fit ist. So, und das war dann halt die Einladung für die Alger Comets und die haben sie angenommen. Die Comets haben aber natürlich in der regulären Saison beide Spiele gegen die Schwäbisch Hall Unicorns verloren. Einmal mit 42-28 und einmal mit 49-28. Das waren jetzt nicht die Klatschen, die die anderen Südteams häufig kassiert haben, aber es war auch nicht wirklich knapp.
Christian, ergänze.
Ja, also im Prinzip ist es halt genau die Problematik. Der Vorteil ist halt, dass du jetzt halt dieses Spiel gegen die Adler halt hattest. Jetzt muss man halt sagen, dass es zweimal diese Begegnung halt schon gab, zwischen Unicorns und Comets, die beide Male ziemlich deutlich für Schwäbisch Hall ausgegangen ist, auch unter anderem mit Backup-Quarterback, mit James Slack, zumindest bei der Partie in Schwäbisch Hall. Von daher, die Comets können wieder sagen, an uns glaubt keiner, wie bei dem Spiel in Braunschweig. Und sie haben mit Kenyatta Allen einen sehr mobilen Quarterback. Sie haben ein relativ gutes Receiving Squad mit auch ein ordentliches Running Game. Das wird sich aber zeigen und beweisen müssen, ob das in Schwäbisch Hall funktioniert. Elias Nifke hat mit seinen Offenses durchaus schon mal 400-500 Yards auch an anderer Stelle mit Marburg oder ähnlichem produziert. Das werden sie brauchen. Ich glaube nicht, dass sie ähnlich wie gegen Braunschweig das Spiel nur mit der Defense gewinnen können, auch wenn sie da relativ viel Füße haben. Aber die Unicorns sind mal mit Sicherheit mit 10 Punkten mindestens favorisiert. Okay. Vielleicht mehr. Und ich denke, die andere Partie, trotz dessen wir diese überragende Potsdamer Mannschaft haben, ist für mich auf dem Papier her zumindest etwas offener.
Jetzt nochmal zu meinem Verständnis. Also Royals, ja. Crocodiles heißt es, Andreas, aber heißt es, dass die Royals wirklich Heimrecht haben oder ist es auch in Deutschland so, ja. Also es wird in Potsdam gespielt, also nicht zweite genannte Mannschaft hat Heimrecht. Was macht das für einen Unterschied?
Potsdam war der erste im Norden und hat deswegen Heimrecht in den Playoffs, genauso wie das beste Team der AFC durch die Playoff-Spiele Heimrecht hat, bis halt das Finale, das an einem neutralen Ort stattfindet. Was heißt das? Die Potsdam Royals sind ungeschlagen und selten wirklich herausgefordert. Man muss sagen, es gab zwei Mannschaften, die ihnen Probleme bereitet haben, ergebnistechnisch. Das war am ersten Spieltag der damals noch amtierende Meister Dresden, die ja allerdings aufgrund von Verletzungsproblemen deutlich abgestürzt sind. Und das andere Spiel war halt dann tatsächlich gegen die Cologne Crocodiles, die lange mitgehalten haben. Insofern, das ist schon eine Mannschaft, die Potsdam Probleme bereiten kann, aber wenn wir über Potsdam reden, die besondere Qualität ist, also die haben einen Amerikaner mit deutschem Pass, der Wide Receiver spielt, das ist mit der beste Receiver der Liga, sie haben noch einen anderen amerikanischen Receiver und einen amerikanischen Quarterback, da ist also jede Menge Firepower und sie haben mit Randy Jackson einen Offensive Coordinator, der ein sehr spezielles Offensivsystem einführt, wo sie nicht nur No-Huddle spielen, also ohne Spielzugbesprechung, sondern das Ganze noch im Zeitraffer, wo sie einen unglaublichen Druck entfachen können, wo andere Mannschaften schlicht und einfach überrollt werden von dieser Offense. Und das muss Köln einigermaßen in den Griff kriegen. Man muss sie halt mal unter 50 Punkten halten, was den wenigsten anderen gelungen ist in dieser Saison. Auf der anderen Seite ist Köln selber eine Mannschaft, gleiches Szenario, die haben zwei amerikanische Receiver und einen kanadischen Quarterback, der einen englischen Pass hat, der aber auch in USA College gespielt hat. Das heißt, das sind jetzt also tatsächlich zwei Mannschaften mit sehr, sehr starkem Passspiel und da wird auf jeden Fall der Ball fliegen und das wird interessant und Köln hat tatsächlich das Potenzial, da mitzuhalten. Die Frage ist, ob sie, das ist immer so ein bisschen ihre Schwäche gewesen, ob sie es konstant über die komplette Spielzeit durchziehen können oder ob es bei ihnen nur phasenweise ist, weil wenn es nur phasenweise ist, wird es gegen Potsdam nicht reichen, glaube ich.
Christian, ich weiß gar nicht, ob das Thema schon angesprochen wurde, aber wenn, also Dresden, ja, Verletzungen, das ist das eine, aber dann hat diese European League of Football ja wahrscheinlich auch Ressourcen abgezogen. Welches Team in der GFL hat denn da am meisten drunter gelitten aus deiner Sicht?
Ja, für mich sind es tatsächlich die Kölner, weil die mit Centurions und Fire einfach sehr, sehr viele Konkurrenten in der direkten Umgebung haben. Düsseldorf ist aufgestiegen und die mussten den Kader von null aufbauen. Die haben ein starkes Jugendprogramm, sehr, sehr starkes Jugendprogramm seit Jahren. dieses Jahr nicht in den Junior Bowl gekommen. Aber man hat gut rekrutiert, man hat die Amerikaner aus dem letzten Jahr weitestgehend gehalten in der Offense und hatte dann ein funktionierendes System. Und aber das war überraschend. Und Köln selber wusste vor der Saison nicht, wo sie stehen, wie so viele. Und ich glaube, wenn man denen gesagt hätte, ihr spielt eine sorgenfreie Saison und habt mit dem Abstieg nichts zu tun, hätten das in Köln vor der Saison viel unterschrieben. Jetzt ist man im Halbfinale und hat die Chance auf den German Bowl. Von daher, da muss man schon sagen, dass David Odenthal, der auch die Nachfolge von Patrick Köpper als Head Coach angetreten hat, also einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und das auch gezeigt hat, was geht, selbst wenn entsprechende Probleme da sind. Ja.
Gut, dann machen wir hier einen Wrap und nächste Woche vielleicht wieder ausführlicher. Christian, an diesem Wochenende in der Endzone, werden wir dich hören und wenn ja, bei welchem Spiel?
Ihr werdet mich hören und tatsächlich beim NFC East Duell zwischen Philadelphia und Washington. Richtig große Lust drauf. Philadelphia sieht sehr, sehr gut aus. Washington mit einem guten offensiven Einstand. Das könnte sehr spaßig werden.
Schön. Und Andreas, du mindestens Doppelschlag. Zum einen NFL, vielleicht GFL, aber ganz sicher Musikradio 360.
Ja, Musikradio 360 gibt's auf jeden Fall morgen. Ich stelle ein paar Neuerscheinungen von der Musikradio 360 Lieblingen vor. Ja. Am Samstag bin ich dann in Schwäbisch Hall beim Spiel gegen die Allgäuer Comets, quasi auf dem Weg nach München. Nicht um dort zu arbeiten, sondern das ist natürlich immer irgendwie ein Teil der Arbeit, aber ich fahre dahin und gucke mir das Spiel an. Und dann am Sonntag bin ich in der NFL-Konferenz mit Patriots gegen Ravens und am Dienstagmorgen um 2.15 Uhr mache ich ja noch Monday Night Football mit New York Giants gegen die Dallas Cowboys.
The 2-0 New York Giants, wie wir Zugereisten nach New York sagen. Danke Andreas, danke Christian. Kurze Pause, Big Show 578.
Ja, hallo, grüß euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 578. Es geht weiter mit one of our favorites, mit Markus Götz. Servus Götzi.
Guten Morgen, Jens.
Götzi, an diesem Wochenende, ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Wie viel Aufmerksamkeit wirst du dem Abschied von Roger Federer widmen können und wollen? Es wird ja nur ein Spiel geben. Freitagabend wird es sein bei Eurosport. Wahrscheinlich mit Nadal im Doppel. Freitagabend, das dritte Spiel wird sein. Und ich glaube, er wird mit Nadal spielen. Das ist sein Wunsch. Und warum sollte er sich den selbst verwehren, außer Nadal ist verletzt? Reißt dich das noch mit oder hast du dich eh schon länger verabschiedet vom großen Meister?
Das ist eine gute Frage. Ich wusste schon, dass der Labour Cup ist an diesem Wochenende, aber ich hätte dir nicht sagen können, dass das Spiel mit Roger am Freitagabend stattfinden soll. Weiß man schon, um wie viel Uhr das ist oder drittes Spiel followed by oder wie muss ich das vorstellen?
Ja, also ich habe noch nicht geschaut, aber ich glaube, es geht so um 16 Uhr los oder um 17 Uhr und dann sind halt zwei Einzel, die aber nicht über drei Sätze gehen, sondern dritter Satz ja im Match Tiebreak. Und dann wird es halt das letzte Spiel sein und ich schätze 21 Uhr, wenn ich mal einfach ins Blaue rein sagen müsste.
Okay. Vermutlich werde ich es nicht live sehen können, aber also als die Meldung jetzt kam von ihm und er seinen endgültigen Rücktritt angekündigt hat, da habe ich gemerkt, dass ich mich innerlich schon verabschiedet hatte, ohne es.
Ja.
Das bewusst vollzogen zu haben, es war tatsächlich so, habe mich jetzt überhaupt nicht mehr so emotionalisiert, aber nicht, weil er mir wurscht wäre, ganz im Gegenteil, also klar, ich habe auch zu denen gehört, wie du ja auch, die ja, im Grunde über Jahrzehnte hinweg seinem Spiel frönten. Er war einzigartig, die Art und Weise, wie er Tennis gespielt hat, dieses kaum zu beschreibende Talent. Und als Typ natürlich auch durch seine Entwicklung, er hat ja auch verschiedene Phasen durchgemacht, ich finde das ja auch sehr spannend, diese gleichförmige Persönlichkeit über Jahrzehnte hinweg, wenn es das gibt, das macht mich eher skeptisch. Ja.
Ja.
Ich gehe immer davon aus, dass man ja auch im Laufe der Zeit Entwicklungsprozesse macht und machen sollte. Und das hat er ja definitiv gemacht. Ich hatte ihn ganz doll lieb als Tennisspieler und als Typ. Und, Und er wird mir auf jeden Fall fehlen, aber ja, er ist jetzt ja schon im Grunde, wie lange ist er raus? Kann man sagen, 2 Jahre?
Naja, hat letztes Jahr noch Wimbledon gespielt, hat er eine Wahnsinnsleistung, Viertelfinale, ja. Ja, Paris.
Ja, natürlich. Aber auch da schon in Paris, hast du ja gesehen, was hat er auslassen müssen? Berrettini war, glaube ich.
Genau. Viertelfinale Berrettini hat er nicht mehr gespielt. Er hat gegen Köpfer noch gewonnen
Der Körper war nicht mehr bereit für einen Grand Slam, also für die Belastung eines Grand Slams, und das war ja nicht mehr der alte Roger.
Ja.
Und deswegen, ja, ich habe mich schon verabschiedet gehabt, und wenn es irgendwie geht, gucke ich mir natürlich auf jeden Fall nochmal ein paar Szenen an und dann werde es mir wahrscheinlich aufnehmen, und dann wird vielleicht schon nochmal das ein oder andere Emotionchen hochkommen. Aber ja, es ist, wie es ist. Und andere müssen übernehmen und haben ja schon übernommen, wie du weißt.
Ja, ist nicht dabei. Alcaraz, das wäre natürlich auch lustig gewesen oder nett gewesen, wenn Alcaraz noch nachnominiert worden wäre für den Labour Cup. Die aktuelle Nummer 1, jetzt ist Matteo dabei, und du weißt, ich liebe Matteo. Du liebst Matteo auch, aber ja.
Götzi. Ja, aber ich traue ihm, ich habe ihm nicht so viel zugetraut jetzt.
Ja,
wie du.
Das ist, ich weiß gar
nicht. Ja.
Er hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht hinten raus, aber hilft ja nichts. Götzi, es gibt 5 Mannschaften in der Liquimoli Handball-Bundesliga, die noch keinen Punkt haben, und es gibt 4 Mannschaften, die noch keinen Punkt abgegeben haben. Und du weißt, dass ich immer gerne über Erlangen spreche. Ich habe nur die Vermutung, Erlangen steht im Moment bei 4 Siegen nach 4 Spielen. Ich habe die Vermutung, ohne es genau gecheckt zu haben, dass der Spielplan den Erlangern sehr wohl gesonnen war. Trifft diese Vermutung zu?
Also zunächst mal bin ich begeistert, wie gut du die Tabelle lesen kannst.
Ja, das ist vorzüglich. Große Mal habe ich mir angeeignet über Jahre. Ich bin der Federer des Tabellenlesens.
Genau. Und das eignet sich ja auch hervorragend, um sich vorzubereiten für so einen kurzen Handball. Schnack.
Doch, ich habe 1-2 Konferenzen gesehen mittlerweile schon. Das schon.
Ja, aber welche?
Eine, die du moderiert hast, aber ich weiß gar nicht, wer da neben dir gesessen ist, weil ich habe dich, glaube ich, nur gehört. Das war, glaube ich, das war der zweite Spieltag, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher. Das war
Pommes.
Ah ja, gut, Pommes hätte ich erkannt. Na gut.
Oder Ketsche, Ketsche war am zweiten Spieltag da.
Ja, dann, ist er auch gut. Dann habe also, ich, ja, bitte.
Zum HC Erlangen, 8-0 Punkte. Ja, Spielplan wohl gesonnen. Ich meine, du musst in der Handball-Bundesliga, es ist wirklich so, du musst dir jeden einzelnen Punkt verdienen. Und klar, jetzt haben sie noch keinen Big Shot geschlagen. Das ist schon eine Tatsache. Also kein Team, das ganz vorne erwartet wird, die Erlanger, aber trotzdem. Ja, die haben Göppingen ganz sicher geschlagen. Die haben Wetzlar ganz sicher geschlagen. Die haben alle so ihre Probleme im Moment. Und der HC Erlangen kriegt die PS, die da sind, im Moment ja gut auf die Straße. Und jetzt haben sie 8-0. Mal schauen, wie stabil das ist. Wir haben ja so allerhand erlebt mit dem HC Erlangen in den letzten Jahren.
Naja, okay, aber es sind 8 Punkte gegen den Abstieg. Das ist schon mal gut.
Nein, um Gottes Willen, Jens.
Ich weiß schon, die Ansprüche dort sind.
Nein, also der HC Erlangen hat doch nichts mit dem Abstieg zu tun. Selbst wenn sie jetzt 0-8 hätten, würde ich dir das sagen, um Gottes Willen. Also wir reden hier von einem ganz anderen Segment.
Ich folge der SG Flensburg-Handewitt auf Twitter. Ich folge nicht allen, den Füchsen Berlin auch, dem THW und den Rhein-Neckar-Löwen. Das sind, glaube ich, die 4 Mannschaften, denen ich folge. Aber Götze, dieses Unentschieden gegen die Füchse Berlin ist von den Flensburgern in einer Art und Weise gefeiert worden, was ich nicht ganz verstanden habe. Ja? Ich denke mir, okay, ihr seid Flensburg und ja, die Füchse sind besser geworden, aber ist das zu Recht gefeiert worden, dieses Unentschieden?
Jetzt weiß ich nicht, wer da gefeiert hat, ja, der Verein oder die Fans?
Derjenige, der den Twitter-Account betreibt. Als ob das die größte Sensation seit dem Champions-League-Sieg gewesen wäre, dieses Unentschieden.
Das könnte jetzt natürlich auch eine Huber-Interpretation sein. Ne? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, bitte sei vorsichtig.
Aber ich kann dir sagen zu dem Spiel, dass das der erste echte Reißer war in dieser Saison.
Ja.
Und das hat Lust erzeugt, ja, auf den Rest. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt hier, auch an dieser Stelle, dass ich glaube, dass wir seit Urzeiten mal wieder einen Vierkampf um die Meisterschaft kriegen könnten. was immer natürlich auf diesem Weg noch alles passieren kann mit Verletzungen und so weiter und so fort. Und wer weiß, vielleicht stößt sogar noch überraschend eine Zeit lang eine fünfte Mannschaft mit dazu. Die Löwen präsentieren sich ja gerade ganz ordentlich. Aber so, du hast recht, auf der einen Seite, Flensburg hat zu Hause immer den Anspruch zu gewinnen. Hm. Immer. Ja, du kannst dir mal die Heimbilanzen angucken. Der SG, da wird es dir ein bisschen schwummerig als Gastmannschaft. Aber in diesem Spiel war nicht nur mein Eindruck, dass die Berliner nicht nur auf Augenhöhe waren, sondern sogar einen Tick besser. Und Spielverlauf und so, wie sich beide Mannschaften präsentiert haben in ihren Möglichkeiten, war es für Flensburg ein Erfolg, dieses Unentschieden. Und vielleicht ist aus dieser Sichtweise heraus diese Berichterstattung oder diese Tweets oder was auch immer das waren, sind da rausgegangen. Für mich war Berlin tatsächlich ein bisschen besser und hast mir auch gefragt, ob sie jetzt alles haben, die Berliner, um die Meisterschaft mitspielen zu können. Ich habe gesagt, ja, Punkt, also ohne jede Einschränkung, das hat sich da gezeigt. Und Matthias Gitzel, Leute, also wenn du Handballspaß erleben willst, guck dir den Gitzel an. Das ist so ein Vergnügen, der wird, wenn er gesund bleibt, was wir ihm alle wünschen, der wird uns echt froh machen. Das ist, ganz abgesehen davon, ob du es mit Berlin hältst oder nicht, das ist überhaupt nicht mein Thema. Der Typ ist sensationell.
Hast du den Eindruck, wenn du die Berliner siehst, dass einfach das Auftreten in dieser Spielzeit schon ein anderes ist? Weil das siehst du manchmal bei Mannschaften.
Ja, das ist aber noch früh. Also, dass sie jetzt grundsätzlich nach Flensburg fahren mit der Haltung,
das können sie gewinnen.
Ja. Das ist, haben sie aber auch schon die letzten Jahre, weißt du, da glaubst du mal mehr, mal weniger dran, je nachdem, wie die aktuelle Situation ist, aber dass sie aus der Situation heraus mit dieser totalen Überzeugung dahin gefahren sind, das war schon klar. Aber du, ich meine, das sehen die ja auch, dass sie jetzt eben nochmal drei Puzzleteile mit dazu bekommen haben, die das Ganze wesentlich runder machen und komplettieren. Und da ist jetzt einfach wirklich auf allen Positionen hohe Qualität in dieser Mannschaft. Also es gibt schon noch ein paar Fragezeichen. Also man muss echt mal gucken. Ich meine, der Gitzel, der kann so dominant spielen, da wird es dann interessant, wie die anderen damit umgehen. Ja, das ist ein bekanntes Phänomen, wenn dann einer viel an sich reißt und natürlich auch viel kann, dass sich zum Teil auch unterbewusst der eine oder andere dann ein bisschen zurücknimmt und ausruht. Das kann natürlich dann, das könnte dann fatal sein, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gucken. Das ist einfach eine Top-Mannschaft mittlerweile, Berlin. Und das wissen sie natürlich auch selbst.
Tja, heute Abend spielen sie zu Hause gegen den ASV Hamm Westfalen. Das
so ist es.
Wird nicht knapp werden. Was machst du heute Abend? Machst du Konferenz?
Konferenz?
Ja, schaue ich mir doch an, Götzi. Das schaue ich mir doch an.
Ja,
bitte. Gerne.
18:45 Uhr, Sky.
Ja, wer ist an deiner Seite? Schwalbe.
Wer ist an meiner Seite? Ich glaube Pascal. Also
ja, auch schön. Ja, ist doch schön.
Ich bin nicht 100% sicher. Kretsche ist, glaube ich, am Sonntag. Aber Kretsche am Sonntag und heute Pommes.
Hättest du, und die Saison ist ja noch kurz, aber hättest du erwartet, dass Magdeburg auch genau dort eigentlich anknüpft, wo sie aufgehört haben im letzten Jahr? Oder hättest du, es gibt ja manchmal so ein Championship-Hangover. Bist du komplett davon ausgegangen, dass Magdeburg, wenn jetzt nicht gerade Kiel daherkommt oder wirklich ganz starke Mannschaft, dass die ihre Pflichtsiege einfahren?
Das weiß ich nicht, ob man das sagen kann, dass Magdeburg genau dort angeknüpft hat, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. Ich habe die Magdeburger über volle Distanz am Sonntag gesehen in Göppingen und habe das kommentiert. Und dort hat sich der Eindruck der ersten Spiele auch nochmal bestätigt. Es ist natürlich, diese ganze Qualität, die sie letztes Jahr zum Meister gemacht hat, die ist natürlich immer noch da, fraglos. Aber diesen totalen Flow, diese totale Selbstverständlichkeit haben sie im Moment nicht in jedem Spiel. Ja, was auch vor allem nicht über 60 Minuten, sondern nur phasenweise, war auch in Göppingen so Anfang der zweiten Hälfte. Da haben wir Magdeburg aus der vergangenen Saison gesehen und da haben sie auch den entscheidenden Vorsprung dann rausgespielt. Die erste Hälfte war Göppingen wirklich gut mit dabei. Also, ich glaube, was eine Rolle spielt in Magdeburg, was man nicht aus den Augen verlieren darf, die spielen jetzt zum ersten Mal seit 17 Jahren, glaube ich, Champions League und das ist für die ein totales Highlight. Nicht nur für die Mannschaft, nicht nur für den Staff, für den ganzen Verein. Und du weißt doch, wie das ist. Da hast du dann eine besondere Emotionalität in diesen Spielen, ob du das willst oder nicht. Das besteht aus dieser oder entsteht aus dieser Begeisterung heraus. Und aus meiner Sicht ist es dann quasi zwangsläufig, weil menschlich, dass dir das unter Umständen an der einen oder anderen Stelle dann in der Liga mal abgeht. Das heißt nicht, dass der SC Magdeburg dann Dulli-Dalli spielt, ja, und verliert, das meine ich damit nicht, aber diese totale Begeisterung, die totale Leidenschaft, so wie sie es eben in der vergangenen Bundesliga-Saison quasi über 34 Spieltage durchziehen konnten. Das ist eine spannende Frage und die Champions League hat ja schon begonnen. Und du, also, weißt du, in der letzten Saison eine solche Dominanz, das war mir schon klar, dass Magdeburg nicht nochmal so dominieren würde. Da war ich mir ganz sicher. Ich sehe sie immer noch, weißt du, in diesem Pott der vier, Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg, auf jeden Fall. Und natürlich können sie auch wieder Meister werden, aber wie gesagt, nicht so dominant. Und es gibt jetzt einfach auch eine andere Gemengelage. Und weißt du, an der einen oder anderen Stelle, auch wenn es im Moment noch kleine Sachen sind, sie haben Magnus Güllerüth verloren. Von dem hat kein Mensch gesprochen. Ich sag dir aber, und nicht nur ich, dass der verdammt wichtig war in der vergangenen Saison, weil er unglaublich stabil in der Abwehr war und auch vorne seine Sache erledigt hat. Und jetzt haben sie dafür Lukas Meister aus Minden geholt, der es gewohnt ist zu verlieren. Ja, Entschuldigung, aber das war ja, also in Minden, das ist ja, die letzten Jahre waren schwierig. Der ist bei weitem noch nicht auf diesem Niveau und bei dieser Stabilität. Und Schrapkowski, der andere Abwehrmann, hat Rückenprobleme und dann merkst du das schon. Ja, weißt, wenn dann zwei so Pfeiler aus dem Abwehrzentrum gerade entweder nicht zur Verfügung stehen oder nicht so performen, dann wirkt sich das aus. Das ist nur ein Beispiel. Da gibt's auch andere Dinge. Also das wird spannend. Bislang hat aber der SC Magdeburg ja noch alles geregelt, weißt du, da ist ja noch nichts passiert.
Ja, also ist das die große Meisterschaft vom THW hauptsächlich, dass die das eben gewohnt sind über die Jahre, dass sie diese die gute Doppelbelastung, also die gute, Kiel hat ja gestern verloren.
Ja, da meinte ich jetzt wirklich nicht so sehr die physische, klar, die spielt eine Rolle, wenn du vor allen Dingen Verletzungen hast, ja. Aber ich meinte eben auch das Emotionale, das Mentale, wie ich es halt gerade beschrieben habe, die Gemengelage Champions League SC Magdeburg. Weil die Magdeburger haben ja jetzt die letzten Jahre auch international gespielt, halt im EHF Cup, ja. Oder EHF European League heißt es ja mittlerweile. Aber das ist schon was Besonderes, Magdeburg und Champions League. Und Kiel, klar, Kiel und Flensburg, die sind diesbezüglich im Groove, die wissen, was zu tun ist.
Na, Kiel gestern, wie gesagt, verloren in Zellje.
Ja, Zellje.
Zellje. Wir haben früher Zilli gesagt. Also du, ich, ja, irgendwie hieß das in Österreich, warum auch immer, also mit meinen Eltern, als wir da Richtung Kroatien gefahren sind, damals noch Jugoslawien, da sind wir öfter mal an Zilli vorbeigekommen. Aber ich bin mir sicher, dass es Zellje heißt.
Also ich glaube nicht, dass es mit Z und auch, also Zellje, so glaube ich.
Zellje, okay.
Oder mit leichtem Z, aber nicht Zellje, das weiß ich sicher.
Okay, ja, das hätte
aber ich... Aber ja, hat mich total überrascht. Also ich bin aber auch gerade, also weißt du, die verändern sich immer sehr stark, die Slowenen, also Zellje, weil sie dort sehr begrenzte finanzielle Möglichkeiten haben. Die bringen immer wieder große Talente raus und die gehen dann aber auch relativ zügig zu größeren Clubs. Deswegen, da gibt's eine relativ hohe Fluktuation. Ich wusste jetzt relativ wenig über die aktuelle Mannschaft dort und das hat mich echt überrascht, dass die dem THW 38 Stück geben. Halleluja.
Ich glaube, Nikola Bilic hat ordentlich gespielt, wenn ich es richtig nachgelesen habe.
Ich habe nichts gesehen. Ja. Nur das Ergebnis heute früh kurz gelesen. Du rufst mir ja schon um 8 an, da kann ich nicht mehr recherchieren.
Ja, es tut mir leid. Ich schon, ich habe die Tabelle vor mir. Gib mir nur noch eine kurze Einschätzung von dir. Es gibt ja zwei Aufsteiger. Gummersbach steht jetzt schon mal gut da mit 3 Siegen und Hamm-Westfalen wird heute Abend bei den Füchsen nichts gewinnen. Wie groß ist der Abstand von Hamm-Westfalen auf die anderen Abstiegskandidaten oder sind die ungefähr auf Augenhöhe?
Das kann ich dir noch nicht so genau beantworten. Also ich habe es jetzt immer nur ausschnittweise in der Konferenz verfolgt. Ich habe noch kein Spiel über 60 gesehen von Hamm. Ich habe jetzt eine Vorstellung von diesem Kader und was da alles drin ist. Vermutlich wird es, also dass es schwer wird, ist klar, aber vermutlich wird es nicht reichen für Hamm in der Saison. Aber wie groß der Abstand ist letztendlich zu Teams wie Minden oder, also im Moment zumindest Stuttgart. Stuttgart schätzt sich grundsätzlich deutlich stärker ein, aber die haben gerade auch ein bisschen Probleme. Ja. Oder auch noch anderen Vereinen, die unter Umständen sich etwas länger da unten tummeln könnten. Also Wetzlar tut sich ja auch gerade brutal schwer, obwohl die da unten normalerweise auch nichts zu suchen haben. Aber ich können wir gerne den Bogen nochmal schlagen. In der Liga, das funktioniert nicht so, dass du sagst oder sagen kannst, Kacke, jetzt habe ich hier gerade einen Minuslauf, 5-6 Niederlagen in Folge, aber kein Problem, die Punkte hole ich mir woanders. Darauf gibt es keinen Passierschein. Also das kannst du nicht vorhersagen, wie sich dann die Dinge entwickeln. Und also ich würde stark vermuten, nach allem, was ich jetzt bislang gesehen habe. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, noch zentraler, um die Stärke der anderen wissend, dass es nicht reichen wird für Hamm.
Schöne Erfahrung dann, ein Jahr in der Bundesliga vielleicht. 17 schöne Heimspiele. Oder auch nicht.
Ja, das weiß ich immer nicht so genau, wie lustig das ist, wenn du permanent verlierst.
Stimmt, ja. Das stimmt natürlich. Ja.
Nein, aber ey, bitte jetzt auch nicht falsch verstehen. Das ist, also ich, wenn die Hammer mich Lügen strafen, dann...
Ja.
Dann werde ich sagen, Mensch, cool, echt, Respekt. Aber hey, guck dir das doch mal an. Du bist doch mal immer bei den ersten, zuerst mal bei den Aufsteigern, was die Abstiegskandidaten betrifft. Aber der VfL Gummersbach ist jetzt halt gut reingerutscht, ja? Was haben sie? 6-2 Punkte? Ja. Die haben 6 Punkte. Das musst du erst mal holen, wenn du da unten gegen den Abstieg spielst, ja? Und jetzt guck dir doch mal an welchen zwei Mannschaften wollen sie denn vorbei? Und das hat jetzt überhaupt nichts mit der Schwäche des ASV Hamm-Westfalen zu tun, sondern mit der Qualität der Mannschaften in der Bundesliga. Weißt du, wenn du da Stuttgart, die im Moment halt da unten drinstehen, was haben die Heinevetter, Bergendahl, ja, der eine jahrelang Nationaltorwart, der andere Europameister mit Schweden zum besten Abwehrspieler gewählt. Also das solche Leute holen die mit dazu. Verstehst du, wovon wir reden? Und das ist einfach so brutal, wenn du dich da reinwurschteln willst, aus der zweiten Liga kommen, wenn du nicht einen ganz besonderen Background hast. Das ist einfach unglaublich schwierig. Also das ist überhaupt nicht respektierlich gegenüber Hamm gemeint.
Naja, Götze, wir werden auch den Hammern heute Abend zuschauen. Den Hammern, ja. Ich weiß es nicht. Den Mannen aus Hamm.
Den Mannen aus Hammern.
Den Mann, ja, es ist wurscht. Also heute 18:45 geht's los mit Götze. Jawohl. Und mit Pommes. Aber du hast ja gesagt, Freitagabend wirst du nichts anschauen können. Du hast ein busy Wochenende vor dir möglicherweise. Was wird dieses beinhalten?
Über den Freitagabend spreche ich nicht.
Musst du nicht? Aber es steht am Wochenende ist ja Bundesliga-Pause. Um Gottes Willen.
Also ich werde vermutlich tatsächlich einmal auf die Wiesen gehen und es wird wohl am Freitag sein.
Okay.
Aber ich bin so hin und her gerissen. Ja?
Ich habe null Interesse, auf die Wiese zu gehen.
Ja, das
null.
Ist,
auf die Wiese,
also
sage ich.
Die Wiesen, nie, ja. Ich war noch nie ein großer Wiesengänger, aber ich wohne seit 25 Jahren in München. Irgendwo ist man auch Teil der Münchner Kultur. Ja. Und trotzdem gab es schon den einen oder anderen lustigen Abend auf der Wiesn. Und zwar kann man den ganz unterschiedlich verbringen. Ich meine, die Leute von außen haben vielleicht die Vorstellung, dass es nur so geht, dass du da hingehst, dich irgendwo hinsetzt und wegballerst. Ja, da gibt es aber auch noch andere Optionen. Also du kannst bei vernünftigem Wetter da auch draußen rummarschieren und hier und da mal irgendwie einen Stopp machen und lustige Sachen beobachten und sehen und Leute treffen. Also das muss nicht zwingend irgendwie in die Sackgasse führen, an diesen Besuch. Aber ja, ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich bin hin und her gerissen. Ja, ich hab auf der einen Seite Lust, am Leben teilzunehmen, so bin ich. Ja.
Ja.
Und ja, nein, tatsächlich.
Ja, ja.
Und möchte Freunde sehen und möchte das Leben auch genießen. Und gleichzeitig gibt es da natürlich auch die Stimme der Vernunft, die sagt, hey Alter, macht es wirklich Sinn? Ja, also, ja, so ist es ein Hin und Her. Weißt, da gibt es aber auch die andere Stimme, die sagt, macht es wirklich Sinn, immer weiter und weiter sich zurückzuziehen, aus Angst vor zum Beispiel Corona. Also es ist so ein Hin und Her. Kannst du diese Ambivalenz nachvollziehen?
Ja, natürlich. Ja.
Also grundsätzlich jetzt, ja. Ist
ja,
nicht auf
ja.
Jeden bezogen. Ja,
ja Grundsätzlich kann ich sie absolut nachvollziehen und bei mir ist es, ich habe einfach kein Interesse da hinzugehen. Ganz,
also ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ja. Ja. So, aber zum Wochenende ist ja viel wichtiger. Hier in diesem Rahmen, wer interessiert sich denn für sowas? Obwohl, ich glaube, für die Wiesen interessieren sich nach wie vor ziemlich viele. Das muss ich jetzt noch ganz kurz eins. Also wirklich Raub am offenen Leib. Ich war gestern mit meiner Tochter, die ist 12, wenn die sagt, ich will Fahrgeschäfte,
ja,
so, was
ja.
soll ich da sagen? Sie sagen, nein, das geht nicht. Alter Falter, da läufst du mal 2-3 Stunden am Nachmittag
da drüber und
dann ist das das Geldbörserl, oder wie sagt man in Österreich?
Das Geldtaschel. Das Taschel.
Ja, es ist leer danach. Also es ist ein Wahnsinn, echt. So, und dann Samstag, da freue ich mich drauf. Das wird interessant, weil dort werde ich in Mannheim sein, Rhein-Neckar-Löwen gegen Flensburg. Weil jetzt können wir mal gucken, ja, wie gut ist es wirklich, was da gerade entsteht bei den Löwen. Also jetzt haben sie den ersten Big Shot. Kriegen sie das auch gelöst? Hochinteressant. Und am Sonntag nochmal Konferenz, Handball, also volle Dröhnung. Ich meine, es ist ja Fußballpause, da können wir uns ja noch ein bisschen mehr auf Handball konzentrieren.
Müssen wir.
Also Fußballpause, ich meine den Ligabetrieb ja, natürlich.
Müssen wir. VfB Stuttgart besprechen wir beim nächsten Mal. Götze.
VfB Stuttgart, oh Mann.
Es wird alles gut.
Man hat mich wieder als Pessimisten. Jonas Friedrich, mein Gott, was ich mir von Jonas immer anhören muss. Ich sei der schlimmste Pessimist und weiß der Herrgott was. So, und? Sieglos? Immer noch?
Aber Philipp Lahm ist zurück. Das ist doch großartig. Das sind gute
Nachrichten. Ja gut, wenn der dann die Tore schießt, soll es mir auch recht sein.
Gut, also Götzi, Pause.
Bis dann.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubisch. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Es geht weiter in der Big Show 578 mit dem Motorsport. Zum einen mit Stefan der Voice Heinrich, zu Hause in Tübingen. Servus der Voice.
Ich grüße euch.
Und wieder einmal, man möchte sagen, fast Dauergast im steirischen Knast. Das ist Eddie Mielke, schon wieder am Red Bull Ring in Spielberg. Grüß dich, Eddie.
Ja, servus. Du hast in der Tat recht. Also erst MotoGP, wo ich ja nur Gast war, dann IDM mit den Superbikes und den Supersportbikes vor 2 Wochen. Und jetzt schon wieder Red Bull Ring mit der DTM. Und ich bin sehr, sehr gerne hier. Und das liegt nicht nur an den vorzüglichen Schnitzeln.
So, und jetzt pass auf. Ich habe, bevor wir wirklich zu DTM so kommen, ich habe sehr viel von Marcel Hirscher die letzten Tage bei Instagram gesehen und auf Facebook gesehen. Und der hat wohl in Misano ein DTM-Auto getestet, einen Audi, und hat gesagt, see you beim Red Bull Ring. Er wird aber, weißt du irgendwas, was macht Hirscher dort? Er wird da nicht für irgendjemand einspringen und plötzlich sein erstes DTM-Rennen fahren, Eddie.
Nein, Marcel Hirscher wird hier in Zusammenarbeit mit den österreichischen Medien, also man hat sehr, sehr viel getrommelt. Gerhard Berger ist ja Österreicher, also für ihn ist das auch ein Heimrennen. Also nicht nur für Thomas Preining, Philipp Eng, Österreicher sehr stark vertreten, Gottfried Grasser mit seinen 4 Autos, der hat hier seinen Workshop 7 Kilometer von hier. Nein, Marcel Hirscher, das ist eine Promoaktion, da können die Zuschauer mitmachen und können eine Mitfahrt mit ihm in einem Audi R8, auf dem man dann witzigerweise zu Dekozwecken hinten einen Skidachgepäckträger draufgebaut hat. Damit wird Marcel Hirscher schnelle Runden fahren, aber dass Marcel Hirscher als Top-Profi, als Weltklasse-Athlet das ernst nimmt, sieht man an den Testfahrten, die er da in Italien gemacht hat.
Ja, der Voice, das mit dem Skiträger ist mir auch aufgefallen bei den Videos. Das ist eine nette Promo-Aktion, aber wir hatten letztes Mal in Monza beim Grand Prix bei Sky eingeblendet, ja, wie schnell würde das Safety Car die Runde bestreiten, wie schnell würde Timo Glock in einem Privatwagen fahren? Wie weit denkst du, der Voice, ist Marcel Hirscher hinter den Spitzenzeiten da zurück? Der Red Bull Ring ist ja nicht wahnsinnig lang.
Nee, aber der wird relativ nah dran sein. Das wird selbstverständlich für einen Nicht-Vollprofi ein Respektabstand sein. Das ist auch völlig normal. Aber der Typ ist zügig. Eddie hat es ja gerade gesagt, er ist in unterschiedlichsten Fahrzeugen schon unterwegs gewesen. Nicht nur auf den Enduro- und Motocross-Motorrädern à la Dakar. Da hat ihm Heinz Kinnegard eine Menge Tipps gegeben. So sehr, dass er sogar ein paar Wettbewerbe bestritten hat, sich vor einem Jahr ein Bein gebrochen hat. Ja. Aber die Einsatzfreude ist auf 4 Rädern sicherlich genauso groß und dass der auch auf 4 Rädern ein tolles Popometer hat und schnell ist, steht völlig außer Frage. Wir hatten den vor ein paar Jahren mal im Audi TT, als Gastfahrer und da war er absolut bei der Musik im Mittelfeld.
So, jetzt hast du, wir haben mit Eddie leichte Leitungsprobleme, hoffentlich bekommen wir noch ein Statement mit, aber ja, Eddie,
ich bin auch da.
Du bist noch da. Du hast jetzt ein paar Namen aufgezählt und der Voice hat mir vorhin gesagt, naja, schauen wir mal, vielleicht gibt es sogar einen österreichischen Heimsieg. Lukas Auer war nicht dabei bei den Namen, die du aufgezählt hast. Wie groß ist die Chance, dass die Österreicher Samstag und Sonntag was zu feiern haben und zwar nicht nur dritte Plätze, sondern tatsächlich Siege?
Ja, Lukas Auer war nicht dabei, weil da wollte ich noch zu kommen. Da kann ich nur unser Pro7-Programm empfehlen. Wir haben mit den Kollegen von Red Bull zusammen mal was ganz Besonderes wieder gemacht. Und zwar mit einem Kunstflugheli, in dem Lukas Auer mitfliegen musste als Meisterschaftszweiter. Und der Meisterschaftsführende, Sheldon van der Linde, hat ihn von unten vom Boden, das wird Sheldon van der Linde sicherlich ganz recht gewesen sein, denn da waren ganz schöne Kunststückchen dabei, was Lukas Auer da alles erleben musste. Also Lukas Auer wird natürlich alles versuchen. Und Mercedes war letztes Jahr hier stark. Auch Lukas Auer war hier stark. Und natürlich, die österreichischen Fahrer werden hier alles geben. Clemens Schmid, Philipp Eng, Lukas Auer, natürlich Mirko Bortolotti lebt ja auch in Wien. Also da wird schon richtig was los sein. Ja, und Thomas Preining, wenn man gesehen hat, wie er mit seinen Aufholjagden in Spa-Francorchamps zweimal auf Platz 3 gefahren ist, der wird ja auch super motiviert sein. Also das wird ein Fest und ich habe auch das Gefühl, endlich wieder vor vollen Rängen, denn man hat richtig getrommelt in Österreich, man hat die Tagespresse mit an Bord bekommen. Ja, und es wird jetzt viel Prominenz kommen, nicht nur Marcel Hirscher. Sophia Flörsch wird zum Beispiel auch zu Gast sein. Und worauf ich mich besonders freue, bin ich auch nicht ganz unbeteiligt dran.
So, jetzt haben wir Eddie endgültig verloren. The Voice, aber ist das nicht ein gutes Zeichen, dass wir in Österreich volle Ränge haben, egal wer da kommt oder nicht, weil das haben wir in diesem Jahr in Portimao, erinnere ich mich. In Imola war es, glaube ich, auch relativ spärlich besetzt. Also Österreich macht Mut wenigstens.
Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, im deutschsprachigen auch Ausland, also in Deutschland selbst und im deutschsprachigen Ausland funktioniert die DTM ja wie immer. Wir haben es in Spa ja auch erlebt. Klar ist das auch, Gerhard Berger natürlich darauf reagiert hat. Du hast die Rennen ja schon genannt, wo wir spärlich jetzt oder kaum Zuschauer hatten, die du eigentlich halt hast persönlich und sie jeden einzeln mit Handschlag begrüßen dürfen. Es funktioniert außerhalb von dem deutschsprachigen Raum eigentlich für die DTM nicht in diesen schwierigen Zeiten. Und dann musst du sehr viel Glück haben und einen richtigen Zeitpunkt erwischen, dass da ein paar Leute zumindest kommen. Deswegen auch der momentan vorläufige Plan für 2023, die DTM, der jetzt kurz vor Spielberg vorgestellt wurde. Da ist so, dass tatsächlich 80% eigentlich Deutschland, deutschsprachiges Ausland. Und neben dem Red Bull Ring ist vielleicht auch der Salzburg Ring ein Thema. Mhm. Denn inzwischen war da eine Abteilung von der ITR da und hat auch gesagt, also auch die Boxengebäude entsprechen der Länge und der Notwendigkeit der Tiefe unseres Standards. Das ist also durchaus auch noch nicht vom Tisch. Ich glaube, man musste auch reagieren. Es nützt überhaupt nichts, auf einer wunderschönen Strecke wie Portimao zu fahren und du hast 5,5 Zuschauer. Ja. Das tut der DTM nicht gut. Vielleicht noch eventuell im nächsten Jahr Monza, weil Monza natürlich A, eine Formel-1-Rennstrecke mit großer Historie ist und B, da bekanntermaßen bei vielen internationalen Rennen auch eine Menge Deutsche und auch österreichische Fans nach Monza ziehen. Das könnte vielleicht noch funktionieren. Aber Imola, glaube ich, und Portimao und Ähnliches wird es im nächsten Jahr nicht geben. Das macht auch keinen Sinn. Sollten noch mal dran denken, dass anders als in der Formel 1 tatsächlich die DTM, respektive die ITR, verdient an den Zuschauerzahlen. Das heißt, wenn da keiner kommt, machst du auch keine Kasse. Und da muss man drauf reagieren. Das wird gerade getan.
Jetzt wird am Red Bull Ring etwas ausprobiert, wo ich keine Ahnung habe. Ich habe eine Ahnung vielleicht schon, aber die ist wahrscheinlich völlig falsch. Und zwar das Electric Sound Design wird dort ausprobiert. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ab 2025 wird es eine Elektro-Rennserie geben, die dann wahrscheinlich sehr leise ist. Sehe ich das richtig, dass dann einfach Fake-Geräusche angeboten werden?
Ja, wobei das natürlich jetzt das typisch Jens Hüber journalistisch obernegativ gesehen wird. Ich glaube, der Gerd Berger wird das marketingmäßig etwas anders verbrämen und verkleiden, aber tatsächlich ist natürlich klar, die klassischen Motorsportfans, die zur DTM kommen, das sind nicht unbedingt die Fans, die sich tatsächlich auch Tickets für die Formel E kaufen. Und das bedeutet, dass du natürlich im Motorsport nur mit säusenden oder rappelnden oder zischenden Fahrzeugen kommt da nicht richtig an. Es muss ein Genuss für die Augen und für die Ohren sein und deswegen hat man da tatsächlich jetzt eine spezielle Software entwickelt, die tatsächlich künstlichen Ton erzeugen soll, Motorengeräusche. Die werden zum allerersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt, auch an diesem Wochenende in Spielberg. Das stimmt, das hast du richtig gelesen. Und die Formel Electric oder die DTM Electric ist ja eine von diesen vier respektive fünf Säulen, die Gerhard Berger in die Zukunft schauen, tatsächlich etabliert hat. Der Prototyp ist sehr weit schon entwickelt. Der wurde ja auch in Hockenheim schon mal vorgestellt. Aber klar ist, man muss da jetzt für Musik sorgen, für entsprechend Motorengeräusche, Klang, und das wird gerade gemacht.
Wir gehen eins weiter, wir gehen zu den zwei Rädern, nämlich zur MotoGP, wo du mir netterweise in der Vorbereitung zum Beispiel jene Information zukommen hast lassen, dass Ducati die schnellste Maschine im Feld ist. Ob sie Weltmeister werden, wird sich noch weisen, aber sie sind auf jeden Fall schon Konstrukteursweltmeister. Zum dritten Mal in Folge, sechs Rennen vor Schluss. Ist das, also uns wurde ja früher immer erzählt, wenn ein Fahrer vielleicht die Weltmeisterschaft versäumt hat, aber sein Team aufgrund des guten Teamkollegen in der Formel 1 die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen hat, dann hieß es immer, naja, ist ja viel wichtiger, dass wir die Konstrukteursweltmeisterschaft als den Einzeltitel gewinnen. Ist natürlich Blödsinn. Aber wie wichtig ist das Ganze aus deiner Sicht in der MotoGP?
Ist auch natürlich wichtig, ganz klar. Die großen Motorenhersteller besorgen sich deswegen in der MotoGP und geben Millionen aus, um natürlich ihr Image für ihre Straßenprodukte, ihre Serienmotorräder aufzupolieren. Das funktioniert bekanntermaßen aufgrund unter anderem der Verletzungsmisere von Marc Marquez für den größten Motorradhersteller der Welt, für Honda gar nicht, denn die sind Letzte in der Konstrukteurs-WM. Das hat es auch seit, ich glaube, zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Da sieht man auch, was da für ein Druck im Kessel ist. Vor allem natürlich jetzt im Hinblick auf das nächste Rennen, dann der Heim-Grand Prix in Japan. Aber Ducati, die Dominanz in der MotoGP, war in den letzten beiden Jahren schon da. Und das hängt nicht, und wie einige etwas oberflächliche Fans vielleicht denken, damit zusammen, dass sie ein Drittel des Fahrerfelds stellen. Denn in der Konstrukteursweltmeisterschaft, in der Motorrad-WM, zählt dann immer nur das Ergebnis des besten Motorrads des Herstellers. Also es ist nicht eine Frage der Quantität, sondern durchaus der Qualität. Aber auch eben 2020 und 2021 haben sie vor allem 2021 im letzten Jahr wegen des starken zweiten Hälfte von Pecco Bagnaia, der da vier Rennen der letzten fünf hat gewinnen können. Und es hat trotzdem nicht zum WM-Titel, zum Fahrer-WM-Titel gereicht. Das heißt, es ist sehr schön und eine Bestätigung von Gigi Dallinia, dem genialen Konstrukteur von Ducati, dass Ducati da einen super Job macht, keine Frage. Aber denen fehlt natürlich, und das ist deine eigentliche Frage, auch der Fahrertitel. Das war, glaube ich, 2007, dass die zum letzten Mal einen Fahrertitel mit Casey Stoner geholt haben. So viele Jahre rennen sie jetzt hinterher. Und aktuell ist ganz klar der Fokus, es ist schön, den Konstrukteurstitel zu haben, aber der Fokus ist natürlich, man will jetzt auch den Fahrertitel holen, und Pecco Bagnaia, man, die letzten Rennen haben gezeigt, der ist richtig gut drauf. Und für Fabio Quartararo, der die erste Saisonhälfte eindeutig dominiert hat, wird es jetzt eng, und da hängt es ganz klar am Material. Seine Yamaha ist schlicht und einfach nicht richtig konkurrenzfähig.
Schlechte Nachrichten. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und eine Nachricht noch, bevor wir eine kurze Pause machen mit der Formel 1 weitermachen. Aber Sebastian Ogier hat Lust auf Rallye, The Voice. Wird die letzten drei Saisonrennen bestreiten? Macht er das einfach nur, weil er Zeit hat, oder hat er noch Ambitionen auf was Größeres?
Nee, den juckt es natürlich nach wie vor. Das ist gar keine Frage. Aber er wollte eben nicht mehr die ganze Saison permanent, vor allem die Reiserei. Das wissen wir ja auch als Sportreporter. Die Reiserei ist das, was einen auf Dauer über 15, 20 Jahre wirklich fertig macht und die Energie rausfetzt. Vor allem in Zeiten natürlich jetzt von Pandemie, von Corona und. Also Ogier hatte Ende letzten Jahres keine Lust mehr. Deswegen hat er da gesagt, also Vollzeit fahre ich nicht mehr. Ich suche mir ausgewählte Rallyes aus, wie zum Beispiel Anfang des Jahres ja gleich im Januar, da haben wir hier bei dir, Jens, ausführlich darüber berichtet, die Monte Carlo, da gab es ja auch das Duell zwischen Sebastian Loeb und Ogier, was beide haben eindeutig diese Rallye dominiert. Jetzt kommt er zurück, die restlichen drei Rallye, weil es ihn doch wieder juckt und weil er auch gemerkt hat, dass er es nach wie vor wirklich kann, denn auch, sollten wir nicht vergessen, Sebastian Loeb kann ja nicht ganz davon lassen. Auch der ist dieses Jahr ein paar Mal zurückgekommen, hat einige sehr gute Rallyes bestritten, und auch er hat angekündigt, durchaus möglich, dass er in diesem Jahr noch ein oder zwei Rallyes fällt, und beide werden im nächsten Jahr 2023 natürlich wieder bei der Mutter aller Rallyes, bei der Monte im Januar am Start stehen.
Schön. Eddie hat mir noch zugerufen, dass auch Jorge Lorenzo erwartet wird am Wochenende in Spielberg, und wer weiß, vielleicht durch die unergründlichen Wege des Schicksals. Vielleicht schaffe ich es auch, dorthin zu kommen. Kurze Pause mit The Voice, dann kommt Stefan Eden dazu und dann sprechen wir heute in der Formel 1, denke ich, hauptsächlich auch über kalendarische Dinge.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Herrschaften, ja, weiter geht's in der Big Show 579. Da wird schon freundlich gegrüßt von The Voice, nämlich Stefan Ehlen in Landshut. Grüß dich, Stefan.
Ja, servus in die Runde.
Also es wird jetzt ganz, wir fahren nochmal so an, den Formel-1-Teil, weil The Voice hat mich komplett überrumpelt mit einem Namen, den ich in meinem Leben natürlich noch nie gehört habe, nämlich Colton Herter. Irgendwie für die Formel 1 vorgesehen, dann für die DTM vorgesehen, aber scheint nicht zu klappen, The Voice. Warum? Und vor allen Dingen, ist das auf Dauer nicht klappbar oder nur eine Frage der Zeit, dass wir von Colton Herter, von dem ich wie gesagt noch nie was gehört habe, hören werden?
Also du solltest von ihm schon mal gehört haben, denn der ist wirklich gut. Leider tatsächlich wird es jetzt nicht klappen. Red Bull hat Ende letzter Woche dann doch den Stecker gezogen, gesagt, das wird nichts, weil so großer Widerstand von der FIA, vom Motorsport-Weltverband und von vielen Formel-1-Teams kam. Der war eigentlich geplant, tatsächlich im zweiten Alpha Tauri neben Tsunoda im nächsten Jahr zu sitzen. Dann hätte man Pierre Gasly freigeben können für Alpine. Das ist ja seine Wunschdestination. Leider hat es nicht geklappt. Der ist 22 Jahre alt, kommt aus Kalifornien, ist Sohn der Rennlegende Brian Herter, der selbst Indycar-Rennen gewonnen hat zu der Zeit, als ich noch tatsächlich auch kommentiert habe. Der kleine Colton saß im Alter von, ich glaube, 3,5 Jahren auch mal lange bei einem Interview, das ich mit Brian geführt habe, auf meinem Schoß. Ich kenne den also tatsächlich persönlich ganz gut. Da war er noch klein, jetzt ist er schnell, hat 7 Indycar-Rennen gewonnen. Unter anderem aber auch GT-Erfahrung. Deswegen war die Idee von Red Bull, ihn vielleicht der Öffentlichkeit in Europa zu präsentieren mit einem Gaststart in einem dritten Ferrari beim DTM-Wochenende in Spielberg. Weil es aber mit der Formel 1 Superlizenz aus vielen Gründen leider nicht klappt und nun Colton Herter in Amerika weiter für Andretti Motorsport fahren wird, ist auch der DTM-Start leider nun abgesagt worden. Aber das ist ein Mann, der gehört eigentlich in die Formel 1. Und da kommen wir eigentlich zur Diskussion, wie gibt's die Super-Lizenzpunkte und werden da einige Rennserien, zum Beispiel die Formel Nippon in Asien, die hochleistungsstarke Formelautos hat und die sehr konkurrenzintensiv ist, auch mit einem Reifenkrieg, sind die Fahrer dort nicht unterbewertet? Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die IndyCar. Ich glaube, dass da was nicht stimmt bei der Zulassung der Formel-1-Lizenz und der Stefan wird da sicher auch seine Meinung haben.
Der Stefan pflichtet dem anderen Stefan da völlig bei. Dieses Superlizenzsystem ist sehr, sehr darauf ausgelegt, dass man im Prinzip die normale Karriereleiter erklimmen muss, die da lautet, du musst Formel 3 fahren, Formel 2 fahren und dann in die Formel 1 aufsteigen. Also im Prinzip wird damit die eigene Formelklasse Nachwuchs befördert und promoviert, ne? Weil du willst im Prinzip dafür sorgen, dass sich möglichst viele Fahrer durch diesen Weg hier nach oben bahnen, den du quasi vorgibst. Und du bist im Prinzip die Formel 1 und der Automobilweltverband. Die haben ein Interesse dran, dass nur die eigenen Serien, die das offizielle FIA-Siegel haben, dann dafür am hauptsächlichen Punkte geben. Und alles,
und warum? Was links und davon, weil sie damit verdienen.
Genau, weil sie natürlich mit verdienen. Und alles, was links und rechts davon passiert, sprich zum Beispiel IndyCars, da hat der Automobilweltverband keine Hand drauf, genauso wenig wie in Japan. Und das ist dann das Ding, wo man sagt, okay, die dürfen zwar auch Punkte sammeln für die Superlizenz, aber halt ein bisschen weniger. Und das ignoriert, so glaube ich, spreche ich auch für den Stefan, ignoriert völlig die wahre Leistungsfähigkeit dieser Meisterschaften. Sprich, was sind da für Fahrzeuge im Einsatz? Die Formel Nippon-Fahrzeuge in Japan zum Beispiel, die sind fast auf einem Niveau der Formel 1. Gleiches gilt für die Indycars. Also das sind wirklich richtig starke Formelautos. Die sind irre schnell. Indycars teilweise schneller als die Formel 1. Aber die werden halt anders bewertet und begutachtet, weil da eben wieder so ein paar Eitelkeiten im Spiel sind und dann eben auch politische Befindlichkeiten. Und vielleicht noch ganz kurz als kleiner Exkurs. Warum gibt's dieses Superlizenzpunktesystem? Das geht ja auf Max Verstappen zurück, der damals als 17-Jähriger in der Formel 1 kam. Und da war ein bisschen so ein Aufschrei, wie kann das sein, dass einer, der noch nicht mal den Führerschein hat, in der Formel 1 fährt. Und dann hat man gesagt, um zu verhindern, dass das jetzt immer noch weitere, extremere Züge annimmt, dass man da noch mehr Teenager in die Formel 1 reinholt, hat man gesagt, okay, die müssen sich erstmal jetzt beweisen und beweisen dahingehend, dass sie Punkte sammeln müssen. Und diese Punkte sammelst du aber nur in erforderlicher Zahl, wenn du halt wirklich 2-3 Jahre lang konsequent in einem vorderen Feld Rennwagen bewegst und erster, zweiter, dritter, vierter wirst in wiederholenden Jahren, also in nachfolgenden Jahren. Das heißt, du musst dauerhaft beweisen, konstant beweisen, dass du dazu in der Lage bist, so ein Auto zu bewegen und schnell zu bewegen. Und hätte es dieses System damals gegeben, Max Verstappen, der damals direkt aus der Formel 3 kam, der wäre nicht in der Formel 1 gelandet oder auch in Kimi Räikkönen beispielsweise wäre nicht in der Formel 1 gelandet. Das darf man bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Also diese Hürde, die da eingebaut wurde mit den Superlizenzpunkten, die ist schon extrem hoch angelegt und die sorgt halt dafür, dass du im Prinzip sehr, sehr viel Geld ausgeben musst, bevor du auch nur in der Lage bist, in der Theorie Formel 1 fahren zu können.
Spannend. So, das wusste ich gar nicht. Ich wusste natürlich, dass es so eine Superlizenz gibt, aber habe mir natürlich noch keine Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet. Wenn ich mir, und ich bleibe gleich bei dir, Stefan Edel, wenn ich mir jetzt aber den Formel-1-Kalender für 2023 anschaue, dann komme ich nach neuester Zählung auf 24 Rennen und komme bei neuester Zählung bei Rennen in Deutschland auf eine glatte Null. Und das ist irgendwie schon bestürzend. Ich weiß schon, dass es an der Kohle liegt, die weder die Veranstalter am Nürburgring noch am Hockenheimring in der Lage oder willens sind zu bezahlen. Aber müssen wir uns wirklich schon langsam damit abfinden, dass das der Dauerzustand sein wird?
Also die ganz kurze Antwort drauf ist, ja. Es sei denn, Audi oder dann vielleicht Porsche, sofern Porsche denn auch noch einsteigt, und Volkswagen hätten dann ein Interesse, dass sie sagen, komm, wir machen den Volkswagen Mobil 1 großen Preis von Deutschland oder was auch immer. Sprich, wenn die Geld in die Hand nehmen und sagen, wir lassen uns das was kosten, dass die Formel 1 bei unserem Heimrennen auch auftritt, dann kann sowas realistisch werden. Ansonsten, glaube ich, kann man es vergessen. Also sehr viel mehr gibt's nichts zu sagen. Du hast im Prinzip auch schon gesagt, Hockenheim und Nürburgring, die werden den Teufel tun und sich die Formel 1 holen. Weil zu den Konditionen, die die Formel 1 nach wie vor aufruft, da können Nürburgring und Hockenheim nicht halbwegs profitabel arbeiten. Und das haben die inzwischen mehrfach schon ausgeschlossen, dass sie gesagt haben, hey, das Risiko ist einfach zu groß, um auf den Kosten sitzen zu bleiben. Das machen die nicht. Und das kann man auch verstehen. Und dementsprechend, also wenn nicht von extern einer kommt und mit den Geldscheinen wedelt, dann wird das nicht passieren.
Warum hat das Mercedes nicht gemacht? Mercedes hat das schon gemacht. Hat schon gemacht, okay.
Ja, Mercedes hat das schon gemacht. Mercedes hat hinter den Kulissen schon geholfen, hat da auch Geld fließen lassen. Aber klar ist, Mercedes als Hauptsponsor beim Deutschland Grand Prix, das wollte man einfach nicht. Um dann da mit eigenen Autos vielleicht auch noch zu gewinnen. Das war den Mercedes-Leuten zu direkt. Mhm. Aber klar ist auch, dass das eben nicht nur für Deutschland gilt. Wir haben auch im nächsten Jahr bei dem Kalender 2023, bei dem provisorischen zumindest, keinen großen Preis von Frankreich drin, weil genau in Paul Ricard und in anderen französischen Rennstrecken genau auch da das Geldproblem ist. Und auch da tut der Staat nicht mehr was. Inzwischen hat da Macron auch gesagt, es gibt kein Geld für internationale Sportveranstaltungen außerhalb Fußball-WM und außerhalb Olympia. Das gilt im Übrigen auch für Roland Garros, da gibt es auch keine staatliche Förderung. Also warum dann die Formel 1? Das heißt, dort, wo die ersten Formel 1 Grand Prix mit dabei waren, neben Großbritannien, eben auch Frankreich in Le Mans, wird es auch im nächsten Jahr keinen Grand Prix geben. Und auch das ist jetzt nicht nur mal für ein Jahr, auch das ist, solange sich da nichts ändert an diesen hohen Antrittsgebühren, die verlangt werden, ist das jetzt erstmal mit einer Mittelfristigkeit. Wir sollten noch sagen, dass es tatsächlich nicht darum geht bei Hockenheim und Nürburgring, wie gerade vom Stefan sehr gut beschrieben, dass die Gewinne machen wollen, sondern die wollen eine schwarze Null haben. Das heißt, es hilft natürlich auch, wenn man weiß, man ist Formel 1 Rennstrecke und kann damit werben. Aber klar ist, eine schwarze Null ist nicht mal wirtschaftlich zu realisieren, und zwar bei weitem nicht. Du würdest nach jetzigem Stand bei, und zwar sowohl Nürburgring in der Eifel wie Hockenheim im Badischen, etwa auf 10 bis 15 Millionen Miesen hängen bleiben, Minimum, wenn es gut geht. Und das ist einfach ein zu dickes blaues Auge, als dass das tatsächlich von vernünftigen, realistischen Geschäftsleuten tatsächlich gemacht werden kann, so ein Deal. Das weiß die Formel 1 auch, das weiß der von Domenicali. Aber momentan sind nach wie vor so viele neue Kandidaten, wie zum Beispiel der Las Vegas Grand Prix, der neu im Kalender im nächsten Jahr ist, wie tatsächlich auch viele, viele Rennen in Staaten, sagen mal, die mit Demokratie nicht so viel am Hut haben und wo die entsprechenden Potentaten tatsächlich Geld springen lassen, um ihr Image aufzupolieren.
Ja, das wird übrigens, haben wir hier eh schon besprochen, ein Samstagabend Grand Prix werden in Las Vegas. spannend. Dann gibt es drei US-amerikanische Grand Prix. Miami zu Beginn des Jahres und im Herbst dann eben Las Vegas und auch meine Lieblingsstrecke in Austin. Aber,
ja, aber keinen amerikanischen Fahrer. Da wäre die Chance jetzt nächste, ja bei Colton Herta gewesen. Das versteht man auch nicht so ganz, warum das so doof gelaufen ist. Und im Grunde sollte man noch einen anderen jungen Namen erwähnen, den der Stefan auch gut kennt, nämlich den Patricio Award. Für den gilt Gleiches wie eigentlich tatsächlich auch für Colton Herta. Auch der hat selbstverständlich Formel-1-Qualitäten. Der hat 4 Indycar-Rennen schon gewonnen, hat auch schon ein Vorjahresauto getestet und wird das auch nochmal testen. Wird aktuell von McLaren darauf vorbereitet. Aber da wäre mir das selbe Problem, den Superlizenzpunkt wieder haben, wie gerade bei Hörter beschrieben.
Ach, die Politik. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen, Stefan Edel, wir haben gerade vorhin mit Eddie gesprochen, der ist gerade am Red Bull Ring in der Steiermark. Weiß man denn oder denkt man sich denn, dass es Dietrich Mateschitz einfach wurscht ist, ob der da miese macht oder nicht? Hauptsache, der Österreich Grand Prix findet statt. Oder, also im letzten Jahr waren es, oder waren es vor 2 Jahren, waren es ja glaube ich sogar 2, einmal Österreich und Steiermark. Mhm. Ist dem Mateschitz das einfach wurscht? Weil 10 Millionen, mein Gott, ja, dann kappt er das wieder sein Marketingbudget ab. Oder denkt man sich als Beobachter der Formel 1, ja, die Tribünen sind voll. Wir erinnern uns vor allen Dingen an diese eine orange farbene Tribüne mit den ganzen holländischen Fans, dass das zumindest eine schwarze Null ergeben könnte in Österreich.
Also ich glaube tatsächlich, dass dem Herrn Mateschitz die Mark 50 egal ist, ob er die noch drauflegen muss oder nicht. Aber eben, schau dir mal die Rennen an im Red Bull Ring. Die sind tatsächlich extrem gut besucht. Und das war zum Beispiel beim Nürburgring und bei Hockenheim in den letzten Jahren einfach nicht der Fall. Also das Publikum strömt nach Spielberg. Man kann wirklich davon ausgehen, dass die Eintrittskartenpreise dann, die da abgerufen werden, schon dafür sorgen, dass sich das irgendwie deckt, weil auch das Rahmenprogramm wirklich gut ist. Red Bull ist ja wirklich auf Action getrimmt. Die machen das sehr solide. Und man darf auch nicht vergessen, die Rennstrecke an sich ist ja auch als, wie soll man sagen, als Erlebniszentrum angelegt. Also die schauen schon, dass sie da entsprechend rund ums Jahr, genau wie Hockenheim, genau wie der Nürburgring, ein Programm haben abseits der Formel 1. Also die Rennstrecke Spielberg, glaube ich, da braucht man sich keine Sorgen machen. Das lohnt sich schon für Red Bull insgesamt. Und ja, ich glaube, die haben auch ein gewisses Stein im Brett, weil wir uns alle in der Corona-Situation, da war Red Bull tatsächlich diejenigen, die gesagt haben, okay, wir machen es. Wir trauen es uns zu, dass wir dieses Gesundheitssystem, dieses Corona-Schutzsystem umsetzen. Und die Formel 1 hat davon profitiert, weil im Prinzip Spielberg gezeigt hat, ja, es ist machbar. Man kann Formel 1 unter den Corona-Einschränkungen durchführen. Und alleine deswegen gehe ich schwer davon aus, dass der Spielbergring oder Red Bull Ring nicht so viel zahlt wie vielleicht andere Rennstrecken, weil die ganz genau wissen, dass sie Red Bull sehr, sehr viel zu verdanken haben. Red Bull mit 2 Teams in der Formel 1 vertreten, die sind also schon sehr, sehr große Säulen des Ganzen. Und ja, ich glaube, insgesamt muss man das auch so sehen. Für Red Bull ist Motorsport Marketing pur. Man darf ja immer nicht vergessen, es ist ja eigentlich ein Energy Drink Hersteller, die machen damit Werbung. Die machen einfach nur Werbung. Und wenn sie Werbung machen, indem sie Autos rumfahren lassen, und wenn sie Werbung machen, indem sie Autos rumfahren lassen auf einer Rennstrecke, die ihnen auch noch gehört, ja, dann ist das quasi eine Win-Win-Win-Situation. Und dementsprechend denke ich mir, das wird im Marketingbudget dann schon noch drin sein, für den Fall, dass die Kosten nicht gedeckt sind. Aber wie gesagt, bei der Veranstaltung, die man da jährlich abzieht, die ist wirklich à la Bonheur. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Miese gibt.
Im Fußball würde man sagen, ein Marketingkonstrukt. Ganz was Böses. Aber der erste, der Voice, korrigier mich bitte, aber war nicht der erste, der, oder das erste Unternehmen, das sowas gemacht hat, war doch Benetton. Oder gab es vor Benetton schon Leute, die eigentlich, na gut, da kann man ja wieder sagen, Williams oder Lotus, aber nee, war Benetton das erste Unternehmen, das erkannt hat, okay, es hätte für uns einen Wert, dass wir ein Formel-1-Team machen, obwohl wir mit Motorsport eigentlich nichts zu tun haben?
Vielleicht kann ich da kurz reingrätschen, weil da habe ich aus der Historie tatsächlich eine Antwort. Und zwar das erste Formel-1-Team, das gesponsert wurde von einer Firma, die nix, 0, gar nichts mit Motorsport zu tun hatte, das war Yeoman Credit Racing. Das war also ein Finanzdienstleister in den, glaube ich, Ende 50er, Anfang 60er Jahren, noch vor Lotus, noch vor den Zigarettenmarken. Die haben gesagt, sie branden ein Team um, sie geben also den Firmennamen an ein Formel-1-Team. Und da waren noch keine Kleber auf dem Auto, die sind einfach nur gefahren, glaube ich, hellgrün und rot. Und das war's. Also so hat es mal angefangen.
Das ist so wie Braunschweig mit Jägermeister.
Ja, natürlich.
Da gab's ja dann auch einen Aufruhr im Profifußball in Deutschland. Aber es hat früh angefangen und ich erinnere mich, wir hatten tatsächlich auch oft Marken. 30s ist mal in den 70ern gefahren. Ja, stimmt, ja. Mit Durex-Aufklebern.
Ja, aber das Team hieß nicht Durex. Das Team hieß nicht Durex. Hoffentlich.
Durex 30 hieß es, aber
ah, schon, okay,
es, ist ja, es kann ja durchaus Sinn machen, natürlich. Und bevor die ganzen Zigarettenmarken kamen, die Tabakwerbung war und dann später tatsächlich auch viele Banken, die ja mit eingestiegen sind, hat man immer wieder versucht, damals bei etwas anderen Summen als heute, die aufgerufen werden, tatsächlich aber eine Refinanzierung hinzubekommen. Und das ist natürlich im Motorsport, der per se sehr kostenintensiv, natürlich immer die absolute Kardinalfrage. Wie kriege ich die Kosten wieder rein? Ob nun tatsächlich durch Marketingbudgets, durch Werbung oder direkt eben von anderen Firmen. Das ist das, was egal, ob nun zwei Räder, ob vier Räder, ob mit Dach, ob ohne Dach, natürlich der Schlüssel eigentlich für jeden Einstieg, für jeden Einsatz.
Ja, der nächste Formel 1 Grand Prix steht an in Singapur, aber nicht an diesem Wochenende. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Sonntag, an diesem Sonntag mit mir anfangen soll. Vielleicht fahre ich nach Spielberg und schaue mir dort live.
Das wäre doch ein Vorschlag.
Ja,
das ist doch wunderbar, wenn das Wetter gut ist.
Ja, oder auch schon.
Wir sollten Samstag vielleicht noch ganz kurz zum Kalender vielleicht.
Ah ja,
kurz
bitte, erwähnen,
dass wir Monaco Grand Prix tatsächlich im Kalender steht, denn da gab es ja auch viele Diskussionen, haben wir hier bei dir, lieber Jens, im Sportradio tatsächlich ja auch schon thematisiert, aber da hat man sich jetzt zähneknirschend zumindest geeinigt, ganz offenbar hat der, sagen wir mal, sehr, sehr, man kann schon sagen, arrogante Automobilclub von Monaco tatsächlich sich ein bisschen bewegt. Und der Stefan Ehlen weiß ganz genau wie ich, dass das eine Weile gedauert hat, bis die sich bewegt haben. Aber ganz offenbar hat man da eine Einigung bekommen, jetzt zunächst mal für 3 Jahre. Das heißt, bis 2025 ist der Monaco Grand Prix wieder im Formel-1-Kalender dabei. Und das ist gut und richtig so.
Da würde was fehlen, Stefan Ehlen, oder? Das ist irgendwie, wenn man irgendjemand Unbedarften fragt, welcher Grand Prix fällt dir als erster sein, kommt wahrscheinlich Monaco.
Ja, ganz einfach aus dem Grund, es gibt sehr wenige Rennen, die kennt jeder. Le Mans, Monaco, Indianapolis, die sind wirklich allen Leuten geläufig, ob sie was mit Motorsport am Hut haben oder nicht. Und wenn man dann sagt, es ist gut, dass Monaco dabei ist, dann kann man natürlich die Rechnung auch in die andere Richtung aufmachen und sagen, es ist befremdlich und bedenklich, wie viele Schurkenstaaten inzwischen im Formel-1-Kalender auftauchen. Der Stefan hat es vorhin mal kurz angerissen. Und wenn man dann denkt, dass man einen Grand Prix abgesagt hat, zum Beispiel, weil Russland Krieg führt und sich dann anschaut, was Aserbaidschan gerade veranstaltet, dann muss man schon so ein paar Fragezeichen im Kopf haben, glaube ich. Und das geht mir bei der ganzen Diskussion oft um den Rennkalender auch so ein bisschen unter, dass die Formel 1 dringend, oberdringend im Jahr 2022, glaube ich, so eine Art, ja, wie soll man sagen, ethischen Kompass sich auferlegen sollte und nicht erst dann agieren oder reagieren, wenn dann der öffentliche Druck da ist, man möge doch bitte ein Rennen absagen in Russland, dann zu sagen, wir sagen es ab, sondern vielleicht mal sich vorher Gedanken machen. Aber Stefano Domenicali als Rennchef, der hat es recht interessant formuliert bei der Kalendervorstellung, so nach dem Motto, die Balance, die stimme aktuell für die Formel 1. Und die Balance, dass die stimmt, bedeutet nichts anderes, als dass die Waage auf einer Seite durch sehr große Geldtöcke beschwert wird. Und das, finde ich, ist ein bisschen die traurige Entwicklung daran, dass sich halt die Saudi-Arabiens, Katars, Abu Dhabis und wie sie alle heißen, oder auch so Schurkenstaaten dann in Anführungszeichen wie Aserbaidschan, dass die sich halt dann Rennen kaufen für teures Geld. Und die Formel 1, die nimmt's halt so mit, ne, wie viele andere Weltverbände auch. Man schaut nicht hin. Man flüchtet sich in irgendwelche Nichtigkeiten und sagt doch, ja, wir tun doch, wir machen doch, wir haben doch, we race as one. Aber man lässt halt den Worten keine Taten folgen, sondern es sind halt alles Phrasen. Und das ist, wie gesagt, finde ich aus meiner Sicht bedenklich und befremdlich. Und auch die Sache mit Nachhaltigkeit. Man will bis 2030, so sagt man es ja selber, klimaneutral sein, was ja ohnehin ein Hohn ist, als ein Motorsport, ne? Und als ein Sport, der darauf angewiesen ist, dass er mit Flugzeugen um die Welt transportiert wird und dergleichen mehr. Das ist alles toll und schön und redlich, wenn man sich darum bemüht, aber gleichzeitig sorgt man dann dafür, dass man innerhalb weniger Wochen von Europa zweimal nach Amerika fliegt beispielsweise, dass man dann eine Nordamerika-Tournee unternimmt, zwar zum Saisonende dann von Austin nach Mexiko, nach Brasilien, dann zurück nach Las Vegas und ach, dann fahren wir doch nochmal nach Abu Dhabi rüber und so. Also von Nachhaltigkeit ist da keine Spur oder auch in Europa beispielsweise fährt man dann, glaube ich, von Österreich nach Spielberg, von Österreich nach England, dann fährt man wieder runter nach Ungarn, dann fährt man wieder hoch nach Belgien und so weiter. Also man fährt eigentlich kreuz und quer durch Europa, anstatt dass man sinnvoll irgendwo kombiniert und möglichst kurze Wege hat. Also das sind alles schöne Worte, ne? Aber es ist halt leider nicht sehr zielführend, was da gerade passiert. Und da wäre schon zu wünschen, glaube ich, dass die Formel 1 da sich ein bisschen mehr bewusst wird, was eigentlich der Zeitgeist geschlagen hat.
Sehr gut. Ja, absolut richtig. Das ist eine Doppelmoral. die überhaupt nicht nachvollziehbar ist und die in der Tat nicht nur subjektiv befremdlich ist, sondern ich glaube, da tut sich die Formel 1 tatsächlich keinen Gefallen. Wie Stefan völlig richtig sagt, da muss man auch auf Dauer reagieren. Denn das geht so nicht. Gerade auch diese Beschreibung tatsächlich dieser Zehntausenden von Kilometern, die da mit einer Garnison von LKWs, mit einer Armada von Fahrzeugen zurückgelegt wird innerhalb von Europa, ist ein grober Unsinn. Und das muss aufgehört werden. Ich meine, Sebastian Vettel ist da ja schon seit einiger Zeit auch ein Kritiker. Da, und völlig zu Recht.
Ist im Tennissport leider auch nicht anders. Da wird auch gerne drüber gesprochen, vor 3-4 Jahren schon bei den ATP Finals, wie man diesen Kalender schlauer gestalten könnte. Aber ja, Indian Wells wird von seinem Termin nicht weggehen im März, Miami auch nicht und dann geht's halt zurück nach Europa. Okay, dann ist man eine Zeit lang hier. Es passt vieles nicht zusammen. Danke Stefan. Kurze Pause, dann geht's bei uns weiter mit ein bisschen Basketball.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Big Show 578, es geht weiter mit Basketball, es geht weiter mit guten Nachrichten für Dennis Schröder vor allen Dingen, oder vielleicht sind die Nachrichten gar nicht so gut. Das wollen wir jetzt mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru besprechen. Servus Sepp.
Hallo Jens.
Ich habe während dieser Basketball-Europameisterschaft, die ja mit Deutschland, dazu kommen wir gleich, mit der Bronzemedaille geändert hat, habe ich mir gedacht, so wie Dennis Schröder spielt und wenn ich jetzt irgendwie eine Mannschaft in Griechenland bin oder in der Türkei, die viel Kohle hat, da denke ich mir, naja, viel mehr als 2 Millionen wird er nicht bekommen in der NBA, biete ich ihm halt 4 Millionen, dass er in Europa spielen bleibt. Hätte es diese Option aus deiner Sicht, wäre sowas überhaupt möglich gewesen? Wäre Dennis auf sowas vielleicht aufgesprungen?
Also möglich gewesen wäre sicherlich aus Sicht dieser Clubs, denn Dennis Schröder ist einer der besten Point Guards, der aus Europa in den letzten 10, 20 Jahren in die NBA gewechselt ist und wäre sicherlich eine absolute Waffe in jedem Euroleague-Team. Allerdings wäre es für Dennis keine Option gewesen, denn okay. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen. Er hatte schon vor der Eurobasket natürlich Kontakte zu den Lakers. Es gab Gespräche. Also es war nicht in trockenen Tüchern, aber die Option war schon vorher da. Also es hätte genauso gut sein können, dass Dennis vor der Eurobasket unterschreibt. Die Verhandlungen mit den Lakers, die waren geheim. Aber es ist jetzt nicht so, als hätten die Lakers ihn nur bei der Eurobasket jetzt entdeckt und gesehen, Moment mal, den kennen wir ja noch von irgendwoher so, ne? Also man kennt sich, man hat Kontakte, man war in Gesprächen, also auch der direkte Draht von Dennis zu LeBron zum Beispiel, der ja viel Mitspracherecht hat in allen Personalentscheidungen bei den Lakers, der war immer schon da und ich glaube, das war jetzt so, sag ich mal, das Ausrufezeichen hinter diese Bemühungen, wieder zusammenzuarbeiten nach einer enttäuschenden Saison. Nicht nur für Dennis Schröder persönlich, sondern für die Lakers auch. Und das letzte Mal, als die Lakers semi-erfolgreich waren, war Dennis Schröder ihr Starting Point Guard. Ich glaube, man wollte vielleicht schon vor Monaten wieder dieselbe Verbindung eingehen, aber das Timing war nun mal so, dass Dennis die Eurobasket erst absolvieren wollte. Vielleicht wäre da ein Monster-Deal irgendwo rausgesprungen. Allerdings, Jens, und das ist auch ganz wichtig, zu diesem Zeitpunkt ganz spät nach der Free Agency und wir sind ja eigentlich schon im neuen im neuen NBA sozusagen, sind alle Teams besetzt auf der Point Guard-Position und deswegen waren die Lakers die einzig verbliebene realistische Option für Dennis Schröder.
Wenn du sagst, damals Starting Point Guard, welche Rolle wird Dennis in der kommenden Spielzeit, die ja bald beginnt, bei den Lakers haben aus deiner Sicht?
Hängt natürlich davon ab, was sie mit Russell Westbrook machen. Einer der Prime-Trade-Kandidaten. Mal schauen, ob die Lakers vor Saisonstart noch ein Paket finden und Russell Westbrook abstoßen. Wenn Russell Westbrook nicht da ist, dann gehe ich stark davon aus, dass Dennis Schröder der Starting Point Guard der Lakers wieder sein wird. Denn er ist ein besserer Basketballspieler als Patrick Beverley, der sicherlich seine Vorzüge hat in der Defensive und als dieser Beißer dieser Kettenhund, den du defensiv auf jemanden ansetzen kannst. Aber Dennis ist jetzt auch keine Vollpfeife in der Defense und gerade offensiv viele Stufen über Patrick Beverly. Die Frage, wie gesagt, was ist mit Russell? Was ist mit Westbrook? Bekommen sie den noch los? Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es für die Lakers Sinn macht, mit diesen drei Point Guards in die neue Saison zu gehen. Das sind auch Spieler, die kannst du eigentlich nicht auf anderen Positionen einsetzen. Also jetzt Westbrook auf Shooting Guard oder ja, vielleicht funktioniert es mit Schröder und Westbrook. Sie haben ja schon mal zusammen gespielt. Also wäre jetzt nicht völlig unmöglich, aber ich gehe davon aus, dass Schröder startet, wenn Westbrook nicht da ist. Wenn Westbrook da ist, dann ja, Sixth Man wäre vielleicht auch keine schlechte Option. Wir haben schon öfters auch an dieser Stelle hier betont, Jens, Dennis Schröder als Sixth Man, also dieser Bank-Energizer, der Typ, der von der Bank kommt und dann das Team anführt und die zweite Garde und dann bestimmte andere Line-Up-Formationen mit ihm auf der Eins und LeBron und so weiter. Das ist vielleicht seine beste Rolle in der NBA. Ja? Also ist jetzt nicht einer der besten Starter auf Point Guard in der NBA, nicht mal einer der besten 10, aber hat sicherlich seine Vorzüge, auch wenn du ihn von der Bank bringst. Aber das ist auch einer der Vorteile von Dennis Schröder. Also der hat jetzt mittlerweile so viele verschiedene Rollen auch eingenommen in seiner NBA-Karriere, dass du da herumspielen kannst als Head Coach und ihn in verschiedenen Line-Up-Formationen und auch zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel dann bringen kannst. Wird interessant, ja.
Hat dich irgendetwas an der Performance von Dennis während der Europameisterschaft überrascht? Also er war ja, wahrscheinlich hat er sich davor als Leader gesehen bei den letzten großen internationalen Turnieren, wo er dabei war, aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Ich hatte den Eindruck, okay, der Dreier ist zu Beginn nicht gut gefallen, aber überragend beschreibt ja nur unzureichend, wie Dennis dann tatsächlich gespielt hat, oder?
Ja, also nicht nur statistisch, ja, 22 Punkte, 7 Assists im Schnitt bei 50% aus dem Feld, das sind monströse Werte und die in ja, brillanten Individualleistungen mal außen vor. Wenn man sich auch anhört, was die anderen Jungs im Team über Dennis sagen und wie sie seine Führungsqualitäten über die gesamte Turnierdauer und auch im Vorfeld und während der spielfreien Tage und in Trainingseinheiten etc. Immer wieder hervorheben, dann muss man ja auch als Dennis-Hater, und davon gibt es wahrlich genug in Deutschland, sich zumindest eingestehen, dass diese Führungsqualität auf jeden Fall da ist, er nach all diesen Jahren im deutschen Team die Stimme ist und der mit Abstand beste Spieler in diesem Kader und auch der Leader so dieser Mannschaft. Und ich glaube, es hatte sehr viel mit Dennis und seiner Art und Weise, wie er aufgetreten ist, sowohl menschlich als auch sportlich dann auf dem Parkett zu tun, dass Deutschland so konstant durch dieses Turnier gegangen ist und auch so den Glauben dran hatte, dass das was möglich ist. Natürlich mit Unterstützung der Fans und dieser ganzen tollen Stimmung in Deutschland und Heim-EM und alles drum und dran, aber das Team hatte schon so ein bisschen die Handschrift von Dennis und er auch der konstant ja, aggressive Basketballer, der so immer wieder Fuß auf dem Gaspedal hatte und natürlich war nicht alles perfekt, aber schaut man sich an, wie er im Vergleich zu den anderen NBA-Stars abgeschnitten hat und wie das Team auch abgeschnitten hat und das ist, glaube ich, ganz wichtig im Kontext dieser Eurobasket, die so überraschend war und die solche überraschende Ergebnisse auch bereitgehalten hat, dass das so eigentlich die perfekte Kombination war aus Starspieler und dann auch mit dem Team und der richtigen Stimmung und der ganzen Energie zusammen. Also das hat super gepasst. Und ich glaube, viele haben spätestens jetzt einsehen müssen, was dieser Spieler seit Jahren A leistet, wie viel er auch opfert, um Teil dieser Nationalmannschaft zu sein. Und ich freue mich persönlich, dass so ein bisschen so ein kleiner Mini-Durchbruch da war, auch was so die Anerkennung vielleicht von außen so ein bisschen anbelangt.
Diese Aktion dann, die er danach gesetzt oder da einfach nur die Aussage, wo er sagt, naja, also das ist eigentlich schon das Team von Robin Bentzing, der eigentliche Kapitän ist und ich gebe ihm wahrscheinlich meine Medaille, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Ist das, ja, gegen wen war das gerichtet? Gegen den Deutschen Basketballbund, der das ja wirklich auf unschöne Art und Weise kommuniziert hat, gegen Gordon Herbert, der Robin Bentzing eben nicht mitgenommen hat oder überinterpretiere ich diese Geschichte?
Nö, ich glaube nicht, dass du ihn überinterpretierst. Ich glaube, da ist schon so ein bisschen, da schwingt so ein bisschen was mit. Denn letzten Endes geht es ja nicht um die Entscheidung per se. Die Entscheidung ist ja vielleicht nachvollziehbar. Ja, das variiert sicherlich je nach Betrachtungswinkel. Aber letzten Endes geht es immer um das Wie. Ja, es geht um das, wie wird es kommuniziert, wie wird es auch nach außen dargestellt und wie beschützt man auch gewisse Menschen, die in Vorleistung gegangen sind. Ja, das kann man natürlich auf eine ganz, ganz kalte, businessmäßige Art und Weise lösen und einfach so die Fakten vor den Kopf knallen. Oder aber man behandelt das ein bisschen menschlicher und ein bisschen mehr Empathie und Einfühlungsvermögen. Und ich glaube, das hat hier gefehlt. Und das ist dann auch nachvollziehbar, dass Dennis A. Das kommuniziert, was viele Fans, glaube ich, auch genauso empfunden haben. Und B, dass er hier zu Robin geht. Und dann, ich glaube, Dennis hat gemeint, wenn sich keine extra Medaille findet, und davon, ne, genau, davon gehe ich aus, dass da nicht irgendwie noch eine extra Medaille da einfach rumliegt, so, dass er die dann Robin gibt. Denn wie gesagt, also die Medaille ist natürlich sensationell, nach 17 Jahren das erste Mal wieder für Deutschland. Aber ich sag mal so, hätte man den Robin jetzt da mitgenommen, der ist, glaube ich, mindestens genauso gut gelaufen. Also irgendwo schon nachvollziehbar, wo Dennis daher kommt. Aber auch das wieder so ein Beweis dafür, ne? Das erwartest du eigentlich von dem Führungsspieler, dass er sich dann hinstellt und sich auch vor die Mannschaft stellt und dann die Verantwortung übernimmt, auch wenn es ein paar Sachen dann gibt, die nicht ideal laufen, ja, dass man dann auch den Mund aufmacht. Und ich denke mal, da wird auch intern dann darüber gesprochen worden sein. Das muss man jetzt nicht alles in die Medien tragen, was dann kommuniziert wurde, aber ich schätze Dennis schon so ein, dass er da zumindest auch dem Verband gegenüber zumindest sich mitgeteilt hat, was er dann davon hält. Wie alle anderen auch, ja, also wie Robin und wie die Fans und alle Leute, die so im Umfeld des DBB dann halt irgendwelche, sag mal, Anteile an dieser Mannschaft haben, sozusagen.
Ich habe letzte Woche mit Ray darüber gesprochen, der sehr zuversichtlich war vor dem Halbfinale gegen Spanien. Und ich habe halt immer diese Treffen mit den Spaniern bei der Handball-Europameisterschaft oder bei der Handball-Weltmeisterschaft im Kopf. Habe ich letzte Woche auch zitiert. David Vega Hernandez heißt er, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Aber jedenfalls der Torwart der Spanier, immer wenn es gegen Deutschland geht oder wenn es gegen den THW Kiel in der Champions League geht, dann hält er einfach alle Bälle, die nicht zu halten sind. Und ich hatte echt Angst, was heißt Angst, aber ich hatte so Respekt vor den Spaniern und dann führen die Deutschen im dritten Viertel, so klar, wo ich mir denke, da kann nichts mehr passieren. Natürlich ist es dann dennoch passiert. Also kurz und gut, hätte, oder bitte auch ausführliche Antwort, aber hätte es mehr sein müssen als diese Bronzemedaille?
Nee. Also müssen auf gar keinen Fall. Ich glaube, hätte man Deutschland vor dem Turnier angeboten, Medaille zu Hause, wie gesagt, nach 17 Jahren ohne irgendwelche Errungenschaften, hätte gerne jeder genommen. Und man hat jetzt auch nicht gegen irgendwie ein Mini-Sportland in Europa verloren. Ja, also die Spanier stehen nicht von ungefähr dort, wo sie stehen und dominieren nicht von ungefähr seit Jahrzehnten diesen Wettbewerb. 4 der letzten 6 Europameisterschaften gingen an die Spanier, Platz 2 in der FIBA-Weltrangliste auch vor diesem Turnier. Und letzten Endes ja vielleicht auch ein Beweis für die Wichtigkeit der kontinuierlichen Arbeit, die geleistet wird auf Verbandsebene, auf Nachwuchsebene, in so vielen Bereichen, die man nicht unbedingt wahrnimmt, wenn man jetzt sich nur die Eurobasket oder die Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele anschaut, wo natürlich das Rampenlicht am hellsten strahlt. Aber da wird so viel hinter den Kulissen gearbeitet, da wird so viel auch im Dunkeln gewerkelt. Und diese Transition manchmal auch von einer Generation zur nächsten. Ja, nicht vergessen, wo Spanien mittlerweile steht. Also das ist jetzt nicht mehr so die dominante Generation, wie sie damals mit den Gasols und den Sergio Rodriguez und so weiter war. Aber der Übergang ist fließend und die Arbeit, die geleistet wird, auch von Leuten wie Scariolo zum Beispiel, ja, darf man auch nicht vergessen. Ja, das war ein Team, das über keine NBA-Starter oder Euroleague-Stars verfügt hat. Der einzige Lorenzo Brown, der vor Monaten erst eingebürgert wurde, weil mit Ricky Rubio der wichtige Playmaker für die Spanier gefehlt hat und das Karriereende eben von Chacho. Aber die Arbeit, die da geleistet wird, das ist kein Glück, das die Spanier haben. Also die machen sich, wenn es Glück ist, dann machen sie sich ihr Glück selbst, indem sie konzentriert weiterarbeiten, indem sie, da passt eins ins andere so. Und ich glaube, deswegen ist es definitiv nicht so, dass Deutschland das hätte gewinnen müssen. Natürlich kann man sich im Nachhinein ärgern, wenn man eine Führung hat und verspielt, aber das ist manchmal auch schwer, Jens, mit einer Führung dann und dem Druck, den du dann hast, sozusagen vor eigenem Publikum und dann denkst du vielleicht schon so ein bisschen ans Finale und ey, geht vielleicht sogar was in Richtung Gold, ja, die großen Favoriten sind alle raus, vielleicht kann man ja tatsächlich und so ist es halt im Basketball. Ne? Ein schlechtes Viertel und schon sieht es komplett anders aus. Aber wie gesagt, also keine Schande, definitiv nicht gegen Spanien zu verlieren. Und frag mal die Franzosen, wie die sich fühlen. Denn die haben zig Finals schon gegen die Spanier verloren und nicht nur im Basketball, sondern in anderen Sportarten auch.
Haben sich ja natürlich auch grandios durchgewurschtelt, die Franzosen, muss man auch sagen. Ja, also von der Auftaktniederlage gegen Deutschland angefahren, überzeugend war das nicht. Aber ja, die Slowenen waren nicht happy, die Serben waren nicht happy. Die Deutschen können happy sein mit der Bronzemedaille und super happy sind natürlich die Spanier. Ein Wort noch zum Sujet du jour, wie wir Italiener sagen, in der NBA. Irgendwie eine ganz komische, nicht komische und vor allen Dingen nicht witzige, aber eine News aus dem heutigen Tag. Ime Udoka, der Head Coach der Boston Celtics. Ich versuche das richtig zu zitieren, wegen einer improper, aber consensual relationship, also mit einer Angestellten der Boston Celtics, ihm droht eine Suspension, weil das den Richtlinien der Celtics widerspricht.
Ja.
Hat das irgendwelche sportlichen Auswirkungen aus deiner Sicht, wenn er jetzt meinetwegen für 2 Monate suspendiert werden sollte?
Definitiv. Also die Rede ist ja von einer ganzen Saison, wenn es dazu kommen sollte. Okay. Was natürlich absolute Katastrophe wäre für die Boston Celtics, denn Ime Udoka, einer der besten Head Coaches der Liga und ja einer der Hauptgründe, dass die Celtics so eine grandiose Saison gespielt haben. Ist leider so, dass bei diesen ganzen NBA-Teams, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube in der NFL, Major League Baseball etc. ist es ähnlich. Das ist so tatsächlich in den Verträgen festgehalten. Keine Verhältnisse, Affären etc. pp., was auch immer man dann anbringen möchte, mit Teamangestellten. Ja. Und die Konsequenzen sind nun mal drastisch, denn da gibt es sehr, sehr viele Leute, die natürlich Interessen dran haben, dass das so umgesetzt wird. Also klar ist es übertrieben, kann man sicherlich so oder so interpretieren. Die Regeln sind aber nun mal so, wie sie sind und die Verträge sind auch nun mal so, wie sie sind und die werden unterschrieben. Und wenn jemand dann dagegen verstößt, dann muss gehandelt werden. Mal schauen jetzt, wie die Celtics das intern handhaben. Ich denke, da gibt es Unterschiede, je nachdem, wer ist der Besitzer, wie ist auch die interne Franchise-Kultur. Aber ich wäre überrascht, wenn es da nicht zumindest handfeste Konsequenzen geben sollte für Ime Udoka. Wäre natürlich katastrophal für Boston, wenn es jetzt eine ganze Saison sein sollte und er ein Jahr außer Gefecht gesetzt wird.
Ja, also nicht falsch verstehen. Der Hintergrund ist ja völlig klar. Ja, das ist einfach dieses Ausnutzen einer Machtposition. Darauf gründet sich sicherlich dieser Passus in den Verträgen, aber das scheint ja in diesem Fall nicht der Fall gewesen zu sein. Es ist wieder extra betont, dass das eben im beiderseitigen Einvernehmen eingegangen wurde, diese Beziehung. Das ist ein interessantes Thema, dass sowas aber auch in den Verträgen fixiert ist. Okay, jetzt beginnt am nächsten, sind es 10 Tage noch, bis die BBL-Saison beginnt, oder sind es ein bisschen weniger? Die Hallen werden geflutet werden in Deutschland, oder? Selbst nach dieser Bronzemedaille Deutschland im Basketballfieber, mindestens noch 3 Stunden.
Jens, nimm's mir bitte nicht übel, aber ich bin da skeptisch nach mehr als 30 Jahren mit diesen Dynamiken und auch mit allen Erfolgen und Goldmedaillen und Dirk Nowitzkis und allem drum und dran, was es da schon gab. Also wäre natürlich schön. Aber ich glaube, über kurz oder lang landen wir wieder beim Status quo. Ja, König Fußball und danach lange Zeit gar nichts.
Ja, Silbermedaille, deutsche Eishockeyspieler 2018 in Pyeongchang, hat sich auch nichts getan danach. Ja, vielleicht auf Nachwuchsebene.
So sieht's aus.
Aber die Hallen sind deshalb nicht wesentlich voller geworden. Sepp, ich danke dir ganz herzlich. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns noch alle mit Tennis raus.
Hello, this is Karen Hachinov and you're listening to Sports Radio 360.
Herrschaften, Big Show 578 und hinten raus. Letzte Woche ist es ein kleines bisschen zu spät gekommen, die Ankündigung von Roger Federer, dass wir ihn noch feiern könnten, nämlich dass er seine Karriere beenden wird. Und 2 Männer, die ihn, das darf ich schon sagen, ich glaube auch persönlich kennen, aber zumindest sehr oft mit ihm auch neben dem Platz zu tun hatten, beruflich. Das ist zum einen Moritz Lang von Sky, grüß dich Moritz.
Ja, hallo.
Und das ist von Magenta Sport und von vielen anderen Dingen Sascha Bandermann. Servus, Sasch.
Hallo, grüßt euch.
Sascha, ich glaube, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, als du noch für Sport 1 bei den ATP Finals warst. Das Interview war noch nicht losgegangen und Federer hat sich als allererstes bei dir nach deinen Kindern erkundigt. War das so ein bisschen auch ein Merkmal von ihm, dass ihn eben auch von anderen Spielern abgehoben hat? Dass er sich daran erinnert, aha, der Sascha hat zwei Kinder, ich erinnere mich an dessen Vornamen und diese persönliche Note einfach.
Ja, absolut. Also das hat ihn ja eh mal ausgezeichnet, so im Umgang mit der Presse. Und ja, für mich war es ein sehr netter Moment, weil ich damals auch den Sender gewechselt hatte und dann eben auch nicht so häufig bei Tennisturnieren als Reporter vor Ort war, aufgrund der Rechtelage. Und dann war ich aber wieder bei diesen ATP Finals und dachte so, wow, also dass das so als erstes kommt, also wie sympathisch kann man einen Reporter abholen, um dann natürlich auch im gleichen Atemzug zu wissen, okay, der stellt mir keine kritische Frage mehr. aber das war natürlich immer so seine Qualität und das hat er ja auch jetzt bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Lever Cup auch unter anderem ja angeschnitten, dass er es geschafft hat, über diese 20 plus Jahre, fast 25 Jahre, ein gutes Verhältnis zu den Medien zu haben. Und so eine kleine Anekdote jetzt aus meinem bescheidenen Leben spiegelt sowas natürlich wieder. Und da gibt es bestimmt endlos viele Kollegen und Kolleginnen, die auch sowas in einer Art und Weise erzählen könnten. Und das, ja, zeichnet ihn absolut irgendwo aus. Das ist eine sehr besondere menschliche Qualität, wie ich finde.
Moritz, wie hat er dich um den Finger gewickelt? Wenn überhaupt. Aber du bist ja bekannt für deine kritischen Fragen.
Ich glaube, die konnte man ihm sogar auch stellen, gell, wenn es mal was Kritisches gab, denn er hat ja auf alles eine Antwort, egal auf dem Platz oder neben dem Platz. Aber ich glaube, Sascha hat es gerade schon so beschrieben mit dieser tollen Anekdote, dass er immer ein offenes Ohr hatte für alle Belange, also für die Belange der Mitspielerinnen, Mitspieler, das hat man mitbekommen, der hat alles im Tenniszirkus auf dem Schirm gehabt, die Belange seiner Fans und dann der Journalisten. Und das ist ja so immens wichtig, weil im Grunde genommen sind die Journalisten, naja, so ein, weiß ich gar nicht, können ein Katalysator sein den Fans gegenüber und können einen Spieler hochleben lassen oder eben vielleicht auch mal weniger hochleben lassen oder kritisch beäugen. Und bei Roger Federer, eben weil er so einen tollen Umgang nicht nur mit Journalisten hatte, sondern mit Menschen, war es immer das positive Bild, das auch bei vielen Fans dann ankam. Klar, dazu dieses Tennis und sein Stil und dieses Schwerelose etc. pp., ganz logisch, aber warum ist er zu dem geworden, was er ist? Ganz einfach, weil er mehr ist als ein Tennisspieler, der elegant die Bälle übers Netz hauen kann, sondern weil er eben eine Persönlichkeit ist. Und das haben wir bei ihm in der aktiven Karriere immer wahrnehmen können. Und das Schöne ist, er hat ja angekündigt, das werden wir auch weiterhin erleben. Er wird dem Tenniszirkus auf irgendeine Art und Weise treu bleiben.
Jetzt hat Götze vorhin gesagt, Sascha, dass er sich vom Spieler Roger Federer, er hat nicht mehr erwartet, dass es ein Comeback gibt. Er hat sich quasi, und Götze ist ja auch ein großer Tennisfreund, der hat sich eigentlich schon verabschiedet, spätestens im letzten Jahr, wo es eben sehr, sehr mühsam schon wurde. Hat dich jetzt diese Nachricht, dass nach dem Lever Cup Schluss sein wird, in irgendeiner Art und Weise, naja, bewegt ist ein blödes Wort, ich frage trotzdem, hat sich in irgendeiner Art und Weise bewegt?
Ja, kann man schon sagen. Also meine Güte, wenn das neben der tennisspielerischen Fähigkeit ein Mensch ist, der einen ja als Sportfan dann eben auch so mitgenommen hat und mich jetzt als Tennisspieler dann irgendwie sowieso, das ist halt ein Idol, auch wenn das jetzt keiner ist, zu dem ich als Spieler aufschauen konnte, sondern es war ja die Generation deutlich davor, aber die Art und Weise kann man schon sagen, dass mich das dann irgendwie bewegt hat. Also na klar, man liest es dann und diese Worte, die da formuliert wurden, sicherlich in stundenlanger Ausarbeitung, das ist auch klar, damit da auch jedes Wort stimmt. Letztlich ist es dann auch eine Pressemitteilung, aber wie das formuliert war, fand ich schon sehr, sehr stark und auch so die letzten Worte hinten raus mit dem Love of the Game. Also da müsste ich jetzt lügen, um zu sagen, ich war da noch ganz klar im Blick. Also das finde ich, ja, nee, da spricht dann auch so ein bisschen so ein Sportfan und Romantiker und das ist absolut, das ist einen schon. Also mich hat es mitgenommen, ganz einfach und fand das auch eine sehr interessante Wortwahl und man rechnet ja immer damit, irgendwie klar, dass das passiert und aber dann kommt irgendwie doch der Tag und dann machst du gerade ganz andere Dinge, bist bei irgendeinem Fußballspiel und auf einmal liest es dann über die Timelines und dann kommt das natürlich immer ein bisschen plötzlich.
Ist es, Moritz, für dich auch so ein kleines bisschen erstaunlich gewesen, wie Federer diesen Spagat hinbekommen hat, dass er ja auch ein Businessman war, spätestens, also allerspätestens mit der Gründung des Labour Cups dann 2017. Und dass aber auf der anderen Seite, wenn er auf dem Platz gestanden ist, immer noch dieser unglaubliche Wettkämpfer war, der natürlich kein Match, also der letzte Satz gegen Hurkacz war nicht schön in London im vergangenen Jahr, aber da konnte einfach nicht mehr. Aber ansonsten, du hast ja halt gemerkt, dieses Match gegen Köpfer zum Beispiel in Roland Garros, das letzte Match auf Sand, das es dann gewesen sein soll, dass er halt immer noch, trotz seiner Erfolge, immer noch diesen unfassbaren Biss gehabt hat.
Ja, also das ist doch das Faszinierende an diesem Mann. Ich habe es vorhin versucht zu beschreiben, mit, er hat auf alles eine Antwort, egal ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Der hat auch 1000 Schauplätze abseits des Sports gehabt, wie du gerade gesagt hast, mit seinem Business. Inzwischen designt er Schuhe, mit seine Kleidungsfirma hat auch noch ein bisschen mehr mit ihm vor. Dazu der Labour Cup und. Und das managt er alles neben der Tätigkeit auf dem Platz. Seit 2017 hast du gesagt, vermutlich schon viel länger. Es hat vielleicht schon mit dem RS-Logo angefangen, unter Nike damals noch, etc. Aber er kriegt das irgendwie hin und irgendwie sieht es bei ihm immer schwerelos aus. Unser Kommentator Paul Häuser hat so beschrieben, naja, der spielt ein Tennismatch, gewinnt das mal eben so ein Halbfinale beim Grand Slam und danach sieht er aus oder sah er lange aus, als könnte er ins nächste Business-Meeting gehen, weil er gefühlt nicht geschwitzt hat wie andere und weil die Frisur noch saß und weil er dann schon wieder Ohren und Augen für andere Dinge hatte. Ich glaube, oder vielleicht, das ist wirklich absolute Mutmaßung, hat er dieses seltene Gen und kriegt es hin, sich auf das zu konzentrieren, was im Moment ansteht und nichts davor und nichts danach. Und so hat man ihn ja auch auf Pressekonferenzen erlebt. Selten sehr kurz angebunden, sondern immer im Hier und Jetzt und immer parat auf die Fragen der Journalisten. Und jetzt war ich bei einem Management-Meeting von ihm nie dabei. Aber genau so stelle ich mir ihn eben im Business auch vor, dass er sich die Zeit dafür genommen hat und dann wieder die Antworten parat hatte.
Tatsächlich.
Ja, da bin ich bei Moritz, wollte ich kurz mal anschließen, dass ich auch glaube, auch bei all dem, was da kommen wird, dass der so klar ist in dem, was er tut, auch in der Planung jetzt im Leben danach. Ich meine, die Company ist ja schon multi, weiß ich nicht, Milliarden-Dollar-Unternehmen irgendwo. Also das ist ja in den Jahren aufgebaut worden. Von daher hat er, glaube ich, da auch so ja im Leben danach einen total klaren Plan, wie es weitergeht. Und auch wenn er das jetzt auf der Pressekonferenz en Detail natürlich überhaupt nicht verraten wollte, vielleicht weil er das auch wirklich nochmal zumindest rückblickend noch sacken lassen muss, aber es ist auf jeden Fall so, und das fand ich schön, auch so am letzten Satz, dass wir den nicht verlieren werden zu irgendwelchen anderen Themen, sondern dass er sicherlich dem Tennissport und damit auch den Turnieren erhalten bleibt und einfach immer wieder irgendwo aufschlägt, jetzt nicht sportlich, aber eben persönlich vor Ort. Das finde ich cool.
Jetzt hätte ich Sascha vor 3-4 Jahren gesagt, um Gottes Willen, wenn jemand wie Federer aufhört, dann haben wir nur noch geprügelt von der Grundlinie. Schaue ich aber gestern Lorenzo Musetti zu, wie er in Metz zwar verliert gegen Sebastian Korda, aber Musetti, ein Feingeist, der die Kugel rüberzwirbelt. Wir haben Carlos Alcaraz gesehen, der die US Open auch deshalb gewinnt, weil er viele Stops spielt, weil er variiert, weil er vorgeht. Hast du große Hoffnung, dass der Tennissport auch weiterhin variabel bleibt, also so wie bei Federer in dieser Bandbreite werden wir es vielleicht nicht mehr sehen. Aber mir geht es jetzt wieder ein kleines bisschen besser in dieser Hinsicht. Wie geht's dir?
Ich finde, die Bandbreite ist da. Also du hast ja gerade den entsprechenden Spieler angesprochen. Ich finde, dass Alcaraz eben alles spielt. Also das ist ja das Unglaubliche. Der Typ hat jede Facette in dem Alter eigentlich jetzt auch schon brutal auf unglaublich hohem Niveau drauf. Ich würde mich Federer anschließen. Auch das hat er irgendwie auf dieser PK gesagt, die ich sehr interessant fand. Deshalb zitiere ich da auch gerne raus. Und er meint, hey, es kommt immer was danach und das Spiel geht immer weiter und es entwickelt sich weiter. Es wird immer athletischer, was man an einem Typen wie Alcaraz ja auch sehen kann. Der vermutlich vom Körper noch lange nicht so athletisch ist, wie er mal sein wird. Und dementsprechend sagt er ja auch, hey, und das würde ich genauso aufnehmen. Wer wäre ich auch, als wenn ich dem Maestro jetzt widerspreche, aber, diese Art und Weise zu sagen, der beste Mover, also der sich am besten bewegt, ist der das Spiel beherrschen wird. Das hat sich in den letzten 20 Jahren so gezeigt und das sieht er in der Zukunft auch. Und ich glaube, das ist ja eine logische Konsequenz dieser Athletik. Ne? Also Serve and Volley hat er ja eher so ausgeschlossen. Ich fand die Erklärung dazu auch interessant. Also von daher wird das Spiel da braucht man ja nie Angst haben, in keiner Sportart. Ganz im Gegenteil, es wird irgendwann Spieler geben, wo du sagst, boah, also den im Vergleich zum Federer, da ist der vielleicht sogar auch noch besser. Das wird auch kommen, also auch wenn man es jetzt noch nicht so glauben mag.
So, jetzt ist Sascha an der Spobis eingespannt. Moritz hat gleich eine Sendung, aber Moritz, wir müssen vielleicht noch zwei, drei Takte zu jenem Mann sagen, den du vor gar nicht allzu langer Zeit in Monte Carlo besucht hast. Damals war er noch optimistisch, Alexander Zverev nämlich. Jetzt hat er sich beim Training für den Davis Cup wieder verletzt. Deine Glaskugel, in die du täglich reinstarrst, sagt dir hinsichtlich des Herbstes von Alexander Zverev und vielleicht auch sogar hinsichtlich der weiteren Karrierejahre was?
Ein Haufen Fragezeichen. Ich versuche mal aus dem krummen Strich über den Punkt beim Fragezeichen einen geraden zu machen und ein Ausrufezeichen und zeichne die Optionen, die er jetzt mal hat, wann er wieder reinstarten könnte. Also Fakt ist, das ist eine Verletzung, die dauert, sie auszukurieren. Jetzt hat er zwei Entscheidungen. A, er fängt zur neuen Saison an und sagt gleich, hey, Australien, und da gebe ich dann Vollgas. Heißt, er hätte eine lange Zeit auszukurieren und dann eine gute Zeit, vielleicht sogar eine lange, um sich vorzubereiten auf sein Comeback. B, Variante B ist natürlich, nach dieser Saison zurückzukommen, aber dann sehr spät im Jahr. Und da muss man jetzt abwägen, welche Turniere sind von ihm für Bedeutung? Schafft er es noch, Paris-Bercy zu spielen und da möglichst 1000 Punkte mitzunehmen, um dann Turin doch noch irgendwie im Kopf zu haben, also sprich die ATP-Finals, da würde ich fast schon sagen, das wird zeitlich knapp mit dieser Verletzung und er wird gelernt haben, er wird sich jetzt sagen, ich werde das Comeback nicht so schnell angehen. Aber Vorsicht, Davis Cup.
Ja.
Hey, die Deutschen sind auf einmal mit dabei und haben eine Chance auch gegen Kanada. Auf die treffen sie da als erstes und vor allem mit Alexander Zverev hätten sie eine Chance, in Davis Cup beizukommen, vielleicht sogar den Titel zu holen. Und ganz ehrlich, das sind die Gedanken, die gerade bei Alexander Zverev durch den Kopf gehen. Er sagt immer wieder, wie wichtig es ist, für Deutschland zu spielen, siehe Olympiamedaille. Deswegen halte ich es für ein realistisches Szenario, dass er noch dieses Jahr sein Comeback gibt und den Davis Cup angeht. Aber das wird nur gehen, wenn der Knochen gut und schnell verheilt. Und du hast die große Karriere oder noch den Rest der Karriere angesprochen. Der hat noch alle Möglichkeiten, weil Sascha vorhin so gut ausgeführt hat, wir müssen uns keine Gedanken machen um die Zukunft des Sports. Nein, das hat Alcaraz jetzt gezeigt, das hat ein Sinner gezeigt, das hat ein Tsitsipas davor gezeigt, ein Medvedev. Und ganz ehrlich, lasst uns mal Sascha Zverev nicht vergessen. Der hätte dieses Jahr die Nummer 1 der Welt werden können, querstrich müssen. Der hätte Rafa Nadal schlagen können, querstrich müssen in Roland Garros. Und all diese Stories hat er in diesem Jahr geschrieben. Das wurde dann getrübt von der Verletzung, den Verletzungen. Aber ich glaube schon, dass er zurückkommt und dass er sich wieder in diese Chancen spielen wird.
Das wäre meine Abschlussfrage an dich, Sascha. Besteht nicht ein kleines bisschen die Gefahr, Zverev kann es eh nicht ändern, dass er... Ja, dass dieses Fenster sich schon langsam schließt, indem er ein Grand Slam Turnier gewinnen kann, weil Alcaraz ist schon da. Medvedev geht nicht weg. Dann kommt jemand wie Sinner. Ich glaube immer noch, dass Zverev der bessere Tennisspieler als jemand wie Sinner ist. Aber die nächste Generation ist jetzt schon da und die haben nicht mehr diesen Druck, dass sie jetzt, also Alcaraz und Medvedev, dass sie unbedingt ihr erstes Turnier gewinnen müssen, können ein kleines bisschen lockerer spielen. Wie groß ist der Fensterspalt noch oder ist das Fenster eh noch weit, weit offen für Zverev?
Ich halte das für offen. Ob weit offen, wird sich zeigen. Ich halte es aber für so weit offen, als dass ich da jetzt keine Befürchtung habe, dass er jetzt ganz große Gefahr läuft, eins der großen vier nicht gewinnen zu können. Auch wenn das natürlich schnell geht und in einem Jahr, in einem halben Jahr eigentlich schon so viel immer passieren kann auf der Tour, mit dem man nicht rechnet. Und auf einmal ist ein neuer da und du denkst, okay, noch ein Konkurrent. Hm. Aber jetzt zu sagen, dass die Zeit läuft ihm davon, das sehe ich überhaupt nicht. Da bin ich auch voll bei Moritz. Ganz im Gegenteil, ich glaube auch, dass er das mit der Verletzung entspannt auskurieren sollte, weil auch da kann man wieder Federer zu Rate ziehen, der auch sagt, ja, pass auf, am liebsten nie operieren lassen, weil das ist einfach das Schwierigste im Sport, was du zu überstehen hast. Und auch da kann man eine Parallele ziehen. Ne? Klar, wenn wir jetzt über Zverev reden, der irgendwie 20 Grand Slams gewinnen soll, dann wird das Fenster natürlich irgendwann schon zu sein, klar. Aber auch bei Federer, dem man irgendwann so gesagt hat, du, der gewinnt jetzt nie mehr einen Grand Slam. Ja? Und deshalb finde ich auch das, was bei dem so passiert ist in den Karrierejahren nach 2010, viel wertvoller, also aus meiner Sicht drauf geschaut, mit den Titeln nochmal zweimal Australian Open, nochmal Wimbledon 2017. Das finde ich zum Beispiel eine unglaubliche Qualität, zeigt aber auch, wenn du das mit dem Körper hinkriegst, dass du einfach mit der möglichen Athletik, wenn du da gut ablieferst, auch lange spielen kannst. Und deshalb finde ich, ist das Fenster für den überhaupt nicht zu. Ganz im Gegenteil, na klar wird es schwerer, aber auch da wieder die gleiche Konstellation. Diese Jungs werden auch Sascha Zverev dazu verleiten müssen, einfach noch kontinuierlicher, noch gerader, noch klarer zu trainieren und zu planen in dem, was er tut. Und deshalb wird ihn das eher, glaube ich, auch qualitativ als Spieler verbessern als alles andere.
Spannend wäre es, wenn er in Malaga aber dabei wäre, weil mit diesem unbesiegbaren Doppel hinten raus kann man einen Punkt für Deutschland immer einplanen. Und wenn dann Oscar Otte auf 2 spielt oder Struffi auf 2 spielt, gegen Kanada sowieso auch danach alles möglich. Ich würde natürlich Moritz ihn gerne schon in Wien sehen, wo er Titelverteidiger ist. Ich kann mir das aber leider beim besten Willen nicht vorstellen. Gut, danke Sascha, danke Moritz. Wer Roger Federer noch einmal sehen möchte, Eurosport überträgt den Laver Cup. Es wird ein Doppel werden am Freitagabend. Ich gehe davon aus, dass er mit Rafael Nadal spielen wird. Gegen wen auch immer, wird dann wurscht sein. Das war's, die Big Show 578. Danke euch beiden, danke allen, die dabei waren. Nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!